PlayStation Portal heißt der neue Streaming-Handheld von Sony, dem wir uns heute im Game Talk widmen möchten. Ob das Ding was kann oder ob ihr, naja, euch die 220 Euro sparen könnt, das besprechen wir genau jetzt. Viel Spaß. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch nicht nur, weil der gute Gregor wieder mit dabei ist. Hallo Gregor.
Hallo, hallo, da bin ich. Ich muss gar nicht umdrehen. Ha, geradeaus gucken.
Hallo Gregor. Nee, und weil der gute Fabian auch wieder mit dabei ist. Hallo.
Ja, vielen Dank. Hallo, ich freue mich, dass ich hier mal wieder dabei sein kann. Und es ist natürlich auch eine Folge, wo wir jetzt echt ein paar große Themen zu besprechen haben. Deswegen bin ich besonders froh, hier in der Runde heute mal wieder sitzen zu dürfen.
Total. Wir haben, also gerade Gregor und ich, zuletzt immer mal wieder darüber gesprochen, wie so unser Befinden ist mit dem aktuellen Spielejahr, wie doll wir hinterherkommen und wie nicht. Fabian, du hast hier noch gar nicht deine 2 Cent gezahlt, deswegen würde ich dir den Raum geben, um mal ganz kurz zu rekapitulieren. Ist das ein Spielejahr, das dich auch so überwältigt oder kannst du dir so deine Kirschen herauspicken, mit denen du Spaß hast?
Also ich habe mir natürlich Kirschen rausgepickt. Ich habe im Oktober sehr viel Urlaub gehabt. Da habe ich auch ein paar Sachen weggearbeitet, wie ich so gern beschreibe. Ich habe so Sachen durchgespielt wie Spider-Man und ich habe auch Mario Bros. Wonder durchgespielt oder auch, ich habe ein bisschen Assassin's Creed gespielt, da konnte ich mich nicht so durchringen, das durchzuspielen. Das war mir dann noch ein bisschen zu gleichförmig irgendwann. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob wir das Spiel hier besprochen haben, ich habe auch Dusson gespielt, falls es so heißt.
Das war letzte Woche, glaube ich.
Das fand ich auch überraschend gut, das hat mir gefallen. Aber ich habe natürlich in diesem schlimmen Jahr jetzt echt immer noch eine To-Do-Liste hier stehen. Da stehen auch leider noch so nicht ganz irrelevante Sachen oder kurze Sachen wie Baldur's Gate drauf, das habe ich nicht gespielt. Ich habe Diablo 4 noch nicht durchgespielt und so. Also das Jahr hat wirklich mehr Spiele, als jeder normale arbeitende Mensch bewältigen könnte.
Ist es denn so, Fabian? Ich habe natürlich, wir haben also drüber gequatscht und ich habe natürlich auch meine Liste mit den Sachen. Immer dieses Gefühl, abarbeiten muss es natürlich nicht sein, weil man hat ja Spaß und das ist etwas, womit man sich unterhalten möchte. Wenn du innerhalb dieses künstlich gesetzten Ende des Kalenderjahresdatums, ne? Das ist ja eher so eine emotionale Sache, weil all diese Spiele kannst du auch im nächsten oder übernächsten oder rübernächsten Jahr.
Ja, aber da kommen ja noch neue Spiele
und deshalb meine ich ja, dann, wenn du im nächsten Jahr wärst, hast du immer noch so einen Drang, sagen wir mal jetzt Baldur's Gate 3 oder Diablo 4 durchzuspielen oder würdest du dann in die nächste Liste rübergehen?
Das fällt natürlich irgendwann ab. Das hängt ein bisschen davon ab, ob das für sich alleinstehende Spiele sind oder ob das halt Serien sind. Also die du jetzt genannt hast, Diablo, ist es unwahrscheinlich, dass wir nächstes Jahr Diablo 5 haben. Da würde aber sehr meine Motivation abnehmen, Diablo 4 noch zu spielen. Aber sowas wie Assassin's Creed oder wenn ich jetzt nicht dieses Jahr die Call of Duty-Kampagne spiele, dann würde ich die wahrscheinlich nur nächstes Jahr spielen vom nächsten Jahr. Die sind ja eh zu 90% identisch dann. Also das ist so ein bisschen, das keine Ahnung, ich würde jetzt sowas wie Cocoon oder Sea of Stars, solche Sachen, die für sich alleine stehen, die würde ich auch im nächsten Jahr noch spielen. Aber so bei Serien wird es für mich ein bisschen schwierig, dann die noch nachzuholen, wenn schon der Nachfolger erschienen ist.
Dann sind es Hausaufgaben irgendwann mal.
Ja. Ja, ich liebe das, wenn Gregor oder auch du gerade, Fabian, sagt, ja, das muss man abarbeiten, weil das auch mittlerweile, ich kenne das natürlich auch, dass man der Meinung ist, okay, fuck, da kommt jetzt was raus, man muss das jetzt schnell irgendwie durchziehen, weil man natürlich auch beim Diskurs dabei sein möchte. Nicht nur vor der Kamera, sondern man möchte auch verstehen, was so im Internet erzählt und geschrieben wird.
Ich sag dir mal was. Ich muss bei sowas immer zurückdenken, wann war das so? Ende 2011 oder so. Das aktuelle Projekt, in dem ich damals fernsehtechnisch gearbeitet habe, ist ausgelaufen. Das heißt, ich hatte dann zu der Zeit keine akute Arbeit, die anstand. Mhm. Ja, aber war es so, okay, habe ich jetzt einige Zeit, mich mal holen, mal wirklich durchatmen. Und was ich dann da gemacht habe, ist dann so für 2-3 Wochen, hey, Arkham City, durchballern, einen Tag durch, geil. Oh, Ratchet & Clank auf der PS3, oh, durch. Und dann war's so schön, überall das alles wegmachen zu können. Das ist noch die produktivste Zeit, die ich hatte, mit nicht produktiv sein.
Also der größte Druck, der auf mir lastet, ist immer, dass ich ja in diesem Jahresend-Plauschangriff dann immer möglichst breit aufgestellt sein will und zu vielen Spielen was sagen will. Das ist meine Hauptmotivation, das ganze Jahr über möglichst viele Spiele zu spielen tatsächlich.
Ja. Wir haben ja gesagt, wir werden hoffentlich bald zusammenkommen. Wir müssen noch mal schauen, in welche Richtung, wann wir das genau im Dezember machen, von wegen, weil es ist immer so schwierig, dass gerade Dezember-Releases dann hinten überfallen, wobei dieses Jahr nicht so enorm vollgestopft ist, was Dezember-Releases angeht.
Ich erinnere mich, letztes Jahr war es super ärgerlich, dass Chained Echoes zum Beispiel relativ wenig besprochen wurde, meiner Meinung nach. Also das hätte viel mehr Spotlight verdient gehabt. das dann aber auch so zwischen den Jahren irgendwie veröffentlicht wurde und im Januar hat dann kein Hahn mehr danach gekräht, weil andere tolle Sachen anstanden.
Ja, ist, so ein Spiel ist aber zum Glück nicht vergessen. Hat ja nicht auch umsonst, glaube ich, das, den Deutschen Computerspielpreis für das Spiel des Jahres gekriegt, ne? Shane Deckers, meine ich. Zum Beispiel.
War auf jeden Fall breit vertreten.
Aber ja, in der Theorie, wenn man solche Recap-Sachen macht und dann musst du sagen, machst du die vielleicht im Januar, dann kannst du es komplett und nimmst dein Weihnachtsgaming nochmal mit. Aber dann bist du eigentlich auch schon zu spät, um das Jahr zu rekapitulieren. Oder machen wir den Dezember 2022 jetzt, na, wenn wir jetzt in diesem Jahr drüber sprechen, dass man immer mit so ein bisschen Vorlauf. Bei den Oscar-Nominierungen ist ja ähnlich. Da gibt's ja auch einen entsprechend kalendarischen Rhythmus.
Ja, ja. Stimmt. Total. Ich habe zum Glück so meinen Frieden irgendwie damit gemacht, dass ich nicht alles zum Start spiele. Baldur's Gate natürlich, die Sachen, die du genannt hast, Diablo 4 habe ich komplett so aus meiner Liste gestrichen. Das werde ich mir nicht antun, da nochmal so ein Online-Spiel mir reinzuholen. Mario RPG, nicht gespielt.
Wow.
Werde ich mir schön Zeit lassen, irgendwann Weihnachten, wenn nicht sogar 2024.
Ach, die 2 Tage kannst du nehmen.
Ja, ja, du, aber das Pikmin habe ich auch noch nicht gespielt. Ein paar, hier Spider-Man 2 liegt mit 2 Stunden auf der Festplatte. So viele Sachen. Deswegen folge ich dem Beispiel von vielen Leuten da draußen, die uns immer mal wieder in den Kommentaren schreiben, ey, keine Eile, bespricht auch gerne mal Spiele, die etwas älter sind, weil viele, viele Leute da draußen nicht direkt zum Start Videospiele kaufen. Was ich persönlich auch gar nicht mal so schlecht finde.
Stimmt. Der ist Metroid Red durchgespielt. Ich glaube, es ist 2 Jahre
echt?
Alt.
Echt? Oh.
Ja. Ich bin da zum Start. Das kam ja zur OLED-Parallel raus. Ja. Und ich habe das damals, fand ich das nicht so geil, dieses Emmy-System, wenn ihr euch daran erinnert. Ja. Dass es immer diese abgeriegelten Bereiche gab, ja, mit diesen Robotern, die dich so One-Hit killen konnten. Und ich habe mich jetzt nochmal rangesetzt, muss 2 Jahre später jetzt sagen, ist schon ein ganz geiles Spiel auf jeden Fall.
Ja.
Wenn man sich mal drauf einlässt, ist nicht super leicht, ist durchaus herausfordernd, aber super schön Stil, total motivierend. Ist schön, sowas dann 2 Jahre später mal nachzuholen.
Das ist so geil. Ich habe eine Session dafür gebraucht. Aber ich hab parallel einen Let's Play, einen 10-Stunden Let's Play
auf einem Stück durchgespielt.
Doch, an einem Stück. Ich hab so ein 10-Stunden Let's Play gemacht, weil ich am Wochenende darauf auf ein Event fahren musste. Und ich wollte da jetzt ein Video dazu machen, ich wollte das Spiel spielen, und da war es eine Session.
Hast du das nicht auch mit Monkey Island oder so gemacht?
Nee, bei Monkey Island war es verteilt, aber dann immer so 2-Stunden-Parts oder so. Aber da war ich am Ende, glaube ich, auch bei 12 Stunden oder sowas. Aber irgendwas habe ich auch noch mal am Stück. Ich glaube, The Medium hatte ich mal live gestreamt, oh, komplett, so die 7 Stunden. Aber es sind dann so Ausnahmefälle.
Na gut, das Schöne ist,
The Medium ist die Wertung auch gleich im Titel.
Dass du mittlerweile viele verschiedene Möglichkeiten hast, lieber Gregor, die Spiele direkt am Stück durchzuspielen. Auf der PlayStation kannst du es nicht nur vor dem Rechner, vor dem Fernseher, sondern jetzt auch im Handheld konsumieren.
Ja.
Der Elefant liegt hier schon seit ein paar Minuten im Raum. Dürfte ich ganz kurz die...
Ja. Ja,
Fabian, das ist, glaube ich, dein privates Gerät.
Nein, das haben wir für Rocket Beans von Sony bekommen.
Liebe Leute, das ist die PlayStation Portal. Das ist ein Streaming-Handheld von Sony. Und damit werdet ihr... Ich habe das erste Mal in der Hand und...
Ist schon ganz geil, ne, wie es anfasst.
Ja, es liegt, ich kann jetzt schon sagen, es liegt für mich ein bisschen besser in der Hand als das Steam Deck, weil vielleicht meine Handgröße da besser kompatibel ist damit.
Es liegt natürlich auch daran, dass das Gewicht ist super nice verteilt. Das Ding wiegt so ungefähr 540 Gramm. Das heißt, es ist deutlich leichter als ein Steam Deck. Liegt aber auch daran, ist natürlich nicht so viel Hardware drin. Es ist ein 8-Zoll-Bildschirm.
Kaum was drin, ja.
Eingequetscht zwischen oder platziert zwischen 2 Controllerhälften von einem DualSense. Und das finde ich schon mal ganz gut. Der einzige Unterschied ist, du wirst vielleicht merken, die Analogsticks sind ein bisschen kleiner.
Ja.
Aber es finde ich nicht so störend.
Auch die, ja genau, die Analog-Sticks vor allem. Ja, oh. Oh ja,
ja, die fühlen sich trotzdem ein bisschen komisch an, fand
ich. Sind leichtgängig, aber ich finde, das ist nicht so richtig ein Nachteil.
Nochmal ganz kurz, lieber Fabian, für die Leute, die uns nur per Podcast konsumieren. Kannst du ganz kurz dieses Gerät beschreiben? Du hast meines Wissens nach auch ein paar Stunden mit dem Gerät verbracht.
Auf jeden Fall. Ich habe mir 2 Tage Zeit damit genommen. Es ist im Grunde genommen, haben wir hier ein, stellt euch ein 8-Zoll-Tablet vor. Also schon ist für ein Tablet relativ klein, aber relativ wäre sehr groß als Handybildschirm. Einfach eine schwarze Fläche, die man hat, und links und rechts sind jeweils die Hälften von einem DualSense-Controller von der PlayStation rangepappt. Es fehlt natürlich in der Mitte dieses Touchpad. Das wird einfach ersetzt durch den Screen, dieses Devices und nach hinten tatsächlich relativ wenig in die Tiefe gehend, abseits der Griffhörnchen, weil eben nicht so viel Technik darin verbaut ist, da du ja nicht so viel brauchst, um dann über Wi-Fi das Signal deiner PlayStation 5 darauf zu streamen. Wir haben an der Oberseite noch Tasten für Lautstärke zum Ein- und Ausschalten und zur Verbindung mit speziellen Link-Audiogeräten von Sony und etwas sehr versteckt, so auf der Rückseite, hier in der Mitte hat man den Ladeport.
Zeig das gerne mal auch in die Kamera.
Ja, sorry, ich muss... Soll es vielleicht hier auch mal zeigen. Hier muss man das dann so drehen. Da ist der Ladeport. Da ist ein USB-C-Kabel dabei. Das kann man quasi direkt an der PlayStation 5 aufladen oder wenn man eben irgendein USB-C oder USB-Netzteil zu Hause hat.
Und das daneben war der Kopfhörerausgang, meine ich, oder?
Genau, da ist noch ein Kopfhörerausgang.
Weil kein Bluetooth, also du kannst kein Bluetooth-Headset damit dranpacken, wenn du damit hören möchtest. Ich habe es jetzt nicht so lange wie Fabian ausprobiert, sondern konnte es mit dem Kumpel austesten. Und wir haben da mal auch mit dem Fernseher parallel geguckt, wie ist das Delay. Er hat ein bisschen Like a Dragon reingetan und mal parallel gespielt. Bildschirm ist nicht HDR, wenn ich mich nicht irre.
Es ist ein LCD-Screen. Ich finde den gut. Also ich kenne natürlich auch den Switch OLED-Screen und jetzt gibt es ja gerade auch ganz neu das Steam Deck OLED. Das hast du hier nicht, aber du hast eine schön hohe Auflösung. Das ist 1080p, also mehr als bei Steam Deck oder Switch und theoretisch eben auch gestreamten Signal mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Und die Größe macht tatsächlich viel aus. Also 8 Zoll ist schon eine Menge Bildfläche tatsächlich. Ja. Ist auch mehr als bei Steam Deck OLED oder Switch OLED. Die sind ein bisschen kleiner von der Bildschirmdiagonale.
Das ist so der Anwendungsbereich, muss man schauen. Ich fand jetzt, also ich glaube, ich hatte damals ein bisschen mehr spekuliert, dass der Preis höher sein könnte. Der liegt jetzt bei 220 oder 230?
220.
220 ungefähr. Wenn du jetzt dann unbedingt gegenrechnest, was kostet ein DualSense? Ich meine, 80 wollen sie neu dafür haben. Und hier hast du nochmal diesen Tablet-Screen plus das ein bisschen an Technik, damit du das streamen kannst. Wenn du einen Anwendungsbereich dafür hast, es liegt gut in der Hand. Die DualSense-Features funktionieren auch alle. Ich habe die mit Astrobot ausprobiert. Hier gibt's ja auch die schönen Test-Screens, die man da machen kann. Mikro ist auch hier übrigens noch verbaut, bevor man es dann auch vermisst, wenn man das braucht. Kann man auch hier noch muten oben an der Seite. Die Sticks fand ich gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, in der Größe. Aber dadurch, dass es so weniger Gewicht, wie du erwähnt hast, Fabian, hat. Und vor allem, weil ich an den DualSense mehr gewöhnt bin, habe ich hier tatsächlich den Eindruck, ich kann das besser halten, komme besser an die Buttons als auch an die Sticks als beim Steam Deck selber. Wobei ich hier mit den Analogsticks müsste ich hier schon mal gucken, hier von wegen, meine Hand liegt so, aber ich müsste dann so spielen. Oder möchte ich das eher so machen, ne? Wie ich vernünftig mit den beiden Sticks hier spielen kann. Also so ganz habe ich es noch nicht. Ich selbst habe keinen großen Anwendungsbereich dafür, weil mich ins Bett hinlegen und dann von der PS5 da aus streamen, vor allem auch, es ist immer noch Streaming-Qualität, die man bekommt. Ich habe zumindest kein super sauberes Bild da gehabt und 60 FPS waren mehr ein frommer Wunsch.
Es ist so das Maximum, was man erreichen kann. Ich hätte tatsächlich einen Anwendungszweck. Bei mir ist es so, dass meine PS5 hauptsächlich im Arbeitszimmer steht, weil ich halt viel irgendwie auch arbeitsbedingt daran spiele oder Sachen mal aufnehme und so. Und ich dann dachte, okay, wenn ich mich mal auf die Couch setze, dann mache ich halt das Ding an und stream dann auf das Portal. Ich habe dann sogar, damit nichts irgendwie verfälscht. Also ich habe meine PS5 per LAN-Kabel angeschlossen, damit ich wirklich irgendwie meine 250 Mbit Download und Upload über die Konsole hatte. Ich habe es aber im Praxistest, also der erste Eindruck, würde ich sagen, war super positiv. Du machst das Ding an, dann zieht es du verbindest dich mit dem WLAN, ziehst ein kurzes Update, installierst das, kannst es dann koppeln mit deiner PlayStation 5 und ich musste die Konsole dafür nicht mal anschalten, weil das bei mir alles schon so eingestellt war von wegen im Ruhemodus mit dem Internet verbunden bleiben und übers Netzwerk aktivieren. Kannst dann über QR-Code dich quasi einloggen in den PlayStation-Account und dann geht das schon los. Alles super cool bis dahin. Ich habe aber auch das Problem gehabt, was du so ein bisschen beschreibst. Ich habe selten wirklich so die optimale Qualität rausbekommen. Ich habe am Anfang so gedacht, ja, okay, du läufst jetzt gerade durch die Wohnung und guckst so, wo wird das Signal schlechter und so setz dich mal einfach irgendwo hin und spiel damit. Aber auch dann war es so, dass ich leider immer mal, du siehst es sehr schnell, wenn die Auflösung runtergeht. Also dann denkst du erst so, ah, okay, jetzt spiele ich Switch. Dann denkst du so, ah, okay, ich gucke irgendwie so einen illegalen Stream im Internet mir an. So von der Qualität her und auch, was du sagst mit der Bildrate. Ich habe viel Spiele ausprobiert, so wie Ratchet & Clank, die sehr konstant mit 60 Frames laufen auf der PS5. Du hast das Gefühl, das Gerät will da immer hin, aber es schafft es nicht so ganz, sondern hakt es immer so ein bisschen. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schade, weil ich weiß, dass viele Leute sagen, das Gerät hat nicht so richtig eine Berechtigung, weil es gibt ja Remote Play aufs Handy oder aufs Laptop. Ich würde aber immer das hier vorziehen, weil es eben ein Gerät ist und du hast richtige Controller. Mein Handybildschirm wäre zu klein, am MacBook müsste ich immer einen Controller verbinden. fände das Gerät an sich Hammer, aber Moment, vielleicht ist es ein Einzelbeispiel. Ich habe sehr positive und super negative Stimmen dazu gelesen. Bei mir ist es so sehr durchwachsen, was die Streaming-Qualität angeht.
Ja. Man muss natürlich noch ergänzen, du hast auch schon mal kurz gesagt, man muss Internet haben, um es zu benutzen. Das heißt also, es ist nicht irgendwie eine Controller-Verbindung, das wird über Funk irgendwie dein Bild hier oder übertragen, sondern du verbindest ihn mit dem Internet und das heißt, die PS5 schickt dein Videosignal übers Internet oder quasi über deinen Router dann wieder an dein Gerät. In der Theorie, so wie Remote Play sonst ja auch funktioniert, ich habe das auch mal gemacht, habe die PS4 damals im Remote-Modus gelassen und mal in einem anderen Land auf einen Laptop gespiegelt und mal ausprobiert, um mal zu testen, wie es geht. Also es ist ja, denke ich mal, die gleiche Technik, die damit benutzt wird und da bist du natürlich einerseits immer davon abhängig, wie gut funktioniert deine Internetleitung, wie ist das mit deinem Router, wie ist die Verbindung zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router, mit dem du da gerade arbeitest. Und da könnte ich mir erklären, dass da so signifikante Unterschiede bei manchen Leuten da ist oder da sind. Wo ich zumindest ganz positiv auch angetan war davon, ich habe es mal parallel zum Fernseher dann laufen lassen. Delay war gefühlt sehr gering, ja, was das Bild angeht. Der Ton hatte so ein kleines bisschen Delay, der hier rauskam. Und da habe ich schon eher deutlich gehört, im Praxistest, wo wir das da getestet haben. Aber beim Bild war es jetzt nicht so, dass ich hier auf hier im Menü links und rechts klicke und dann dauert es eine Sekunde. Nein, es war relativ instant. Mit den Einschränkungen, die du genannt hast, einen leichten Videolook, immer wieder mal haken bei 60 FPS oder so. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt dann Shooter oder andere Sachen damit spielen möchte. Mhm. Aber wenn ich so Remote Play oder Streaming Play gemacht habe, mehr so Adventures oder so mit geringer Geschwindigkeit Point-and-Click-Spiele, sowas bevorzuge ich dann eher.
Ja.
Alles gut. Bevor wir weitermachen, würde ich ganz gerne mal von euch wissen. Also ich weiß von dir, Fabian, dass du halt ganz gerne im Handheld-Modus gerne spielst. Also die Switch benutzt du primär, glaube ich, auch im Handheld, hattest du mal zumindest erzählt.
Stimmt.
Und ich gehe davon aus, dass die PlayStation Portal zumindest auch ein Gerät ist, wo du so ein Auge drauf geworfen hast.
Voll.
Jetzt nach deinen ersten Stunden mit dem Gerät oder nach deinen ersten Momenten, die du mit dem Gerät ausprobieren konntest, ist das etwas, das du dir auch wirklich, wo du dir wirklich überlegen würdest, das dir zuzulegen für den Preis vor allem auch, weil wir haben hier im Hintergrund und wir haben auch über Remote Play schon gesprochen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir können über Smartphone, PC und so weiter. Es gibt mittlerweile die Backbones, die lustigerweise sogar PlayStation Cover-Plates haben. Und so dir du das verhältnismäßig niedrigschwellig für einen guten Preis die auch auf andere Geräte dasselbe Erlebnis dir anschaffen könntest. Ist das deiner Meinung nach trotzdem, oder hat die PlayStation Portal deiner Meinung nach immer noch eine Daseinsberechtigung, vor allem mit den Tatsachen, dass du A, 220 Euro zahlen musst, B, du hast kein Bluetooth, du hast PlayStation Link, das ist so deren eigener Audiokanal, dafür müsstest du dir extra Peripherie kaufen, die noch gar nicht erhältlich ist, kommt erst im Dezember und Anfang nächsten Jahres kommen die Earbuds, die $200 kosten, neben den 200 Euro, neben den 500 Euro, die du für die PlayStation zahlen musst. Das sind so sehr viele Faktoren, wo ich mir denke, selbst als Handheld-Fan, da ist schon ein ordentliches Investment erforderlich, um da eine gute Zeit mit zu haben.
Ja, es ist ein bisschen, sie schaffen da noch mal so eine bisschen so eine Luxusnische innerhalb des PlayStation-Markts. Mir auch aufgefallen, lustigerweise, der Preis ist ja exakt identisch auch zu dem DualSense Edge-Controller. Wo man auch sagen kann, ja, den braucht man nicht, weil du kannst natürlich auch mit dem normalen DualSense-Controller spielen. Und für die meisten Anwendungsfälle wird das ausreichen. Und niemand sagt, ja, das ist ja billiger Schrott, der Controller. Aber es gibt eben noch mal eine Stufe besser. Und ich finde hier, wenn das Streaming richtig funktionieren würde, wenn ich in meiner Wohnung mich überall bewegen und hinsetzen könnte und ich hätte immer 1080p 60, ich würde das schon vorziehen. Und wenn ich sagen würde, ich kann dieses Geld dafür ausgeben, würde ich das lieber machen, als dann hinzugehen, MacBook aufzumachen, Remote Play Software starten, Controller verbinden und auch diese Backbone-Lösungen, die du nennst für Handys. Also mein Handy wäre zu klein, ich habe eins mit einem relativ kleinen Bildschirm und ich möchte da auch nicht irgendwas dran basteln, sondern ich finde so eine in sich geschlossene Lösung, die echt auch nicht schwer ist und so, die auch sehr aufgeräumt ist von der Software. Ich würde das tatsächlich vorziehen. Allerdings auch noch Facetten, die wir nicht angesprochen haben. Sie haben das sehr extrem betrieben, diese Software zu entschlacken. Da ist wirklich wenig Einstellungsmöglichkeiten dran, auch wenige Features tatsächlich. Ist ja auch alles deaktiviert, wo du sagen würdest, ja, da wäre jetzt Black gar nicht schlimm, weil ich gucke mir nur mal eine Netflix-Serie an oder so. Das geht nicht. Also alles Medienstreaming ist deaktiviert. Es ist wirklich nur dazu da, um dein laufendes Spiel da drauf zu bringen. Und wenn es da einwandfrei funktionieren würde, dann wäre es was, was ich persönlich in Betracht ziehen würde, wenn ich jetzt gerade das Geld rumliegen hätte, wenn ich jetzt denke, okay, ich muss ein bisschen sparen oder ich habe wichtige Ausgaben, dann ist es sicherlich nichts, was man sich kaufen muss, weil man hat eben günstigere Möglichkeiten in der Regel, um an das gleiche oder an ein ähnliches Endergebnis zu kommen.
Siehst du das, Gregor?
Ich habe nicht wirklich einen Anwendungsbereich dafür, weil ich habe jetzt nicht das Zimmer, in das ich gehen kann, wo kein Screen stehen würde, wo ich eine PS5 dann dran packe.
Du bist aber auch, würdest dich schon als Handheld-Fan beschreiben.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das als Handheld klassisch bezeichnen möchte eben, weil du kannst dich eigentlich nur in der Wohnung oder in der Wohnung von jemand anderem oder im Starbucks dann umherbewegen damit. Also du bist angewiesen darauf, dass du irgendwo in der Nähe von der Internetleitung bist. Und ich verstehe mich eher mobil mit dem Handheld, dass ich mich irgendwo im Park hinsetzen kann oder in der Bahn, auf einer Fahrt spiele oder im Flugzeug. Und das ist ja alles hinfällig dann damit. Und wenn ich nicht bei mir daheim die Anwendungsbereiche habe, wo ich dann mal, oh, der Fernseher ist belegt und ich mich parallel was spielen, wo das dann sinnig ist oder ich mich jetzt das ganze große Equipment nicht anmachen, ist es weniger spannend. Es ist interessant, wo du den, wie heißt der teure PlayStation-Controller, wie hieß der nochmal?
Edge.
Der Edge, den habe ich auch kurz ausprobiert, war ich nicht so begeistert von, muss ich sagen.
Also
Sachen, verglichen cool mit dem Xbox, finde. Dem teuren Xbox-Pad, das finde ich viel besser zum Beispiel.
Da hab ich, das habe ich auch wieder nur sehr subjektive Eindrücke. Ich habe die Elite-Controller, ich habe den Einser gehabt, habe den geliebt. Ich hatte später Zweier, habe die mehrfach umgetauscht, weil ich immer hier einer von den Face-Buttons nicht richtig ging. Das hat mich ein bisschen genervt. Und der Edge hat den Vorteil, dass du die Sticks halt später austauschen könntest. Du kannst diese Module einfach rausnehmen mit den Sticks. Und was ich auch nice finde, der hat hier unten so Tasten, wo du quasi dann drückst und dann kannst du so Quick-Sachen machen, so wie Kopfhörerlautstärke und so verändern, weil ich viel mit Kopfhörer spiele. Finde den schon ganz gut, aber klar, das sind keine Sachen, die den fast dreifachen Preis rechtfertigen, normalerweise.
Zu dem Preis, wenn ich vor dieser Entscheidung stehen würde, würde ich immer das nehmen, verglichen mit dem. Also
als den DualSense
Controller? Als den DualSense.
Aber den würdest du doch viel mehr benutzen.
Das ist auch ein Controller, kann ich auch benutzen.
Ich glaube, das kannst du nicht als Controller benutzen für die PS5.
Nee, kannst du, glaube ich. Oder, wobei, nee, oder?
Es wäre auch super schräg, sich damit vor die PS5 zu setzen und also eigentlich darauf streamen.
Aber rein theoretisch
also ja, das eigentlich benutzt du ihn ja als PS5-Controller, merke ich gerade, weil du könntest ja auch den Fernseher anmachen.
Also, wenn du wie bei Mario Kart Wii dann vorm Fernseher sitzen kannst, weil es hat ja so eine Lenkradgröße, und so machen kannst, das wäre ja was.
Es ist einfach lustig zu sehen, dass Sony jetzt mit dem Gerät hier die Wii U erfunden hat. Also es ist im Grunde nichts anderes, nur halt eine potenziell schlechtere Erfahrung über das Internet.
Lustig. Ich hatte bei der Wii U damals das Gefühl, also da habe ich nie die Probleme gehabt, dass ich so dachte, oh, das ruckelt voll. Also das war wahrscheinlich auch, das hat direkt mit der Konsole kommuniziert.
Ja.
Aber warum hat man nicht, es muss doch auch irgendwie möglich sein, dass eine PS5 direkter und schneller mit so einem Device kommuniziert. Ja,
was wäre die Bandbreite, die dafür nötig ist? Vielleicht ist es auch was mehr Hardware benötigen würde, als du hast da einen WLAN-Chip drin oder so, damit du dich verbinden kannst. Vielleicht kannst du es ja richtig mobil machen, indem du mit deinem Handy und Tethering dann unterwegs bist, die ganze Zeit mit Hotspot.
Weiß gar nicht, ob das funktioniert. Also da hast du auch ein paar Einschränkungen. Du kannst zum Beispiel, du hast eben Starbucks genannt.
Ja, das wollte ich auch an.
Du kannst nur zu den Starbucks gehen, die keine Maske haben, wo du irgendwie nochmal
bestätigen musst. Es gibt keinen Browser.
Stimmt. Es gibt nämlich keinen Browser. Es gehen wirklich nur WLANs, wo du das Passwort kennst oder die komplett offen sind, ohne irgendeine Art von Bestätigung.
Genau, das zum einen. Also falls ihr euch überlegt, okay, ich kann mit dem Gerät hier das ist einfach mal angemacht. Ich kann mit dem Gerät ja auch wirklich mobil sein, indem ich meine PlayStation zu Hause im Ruhemodus lasse und unterwegs per Internet. Da braucht ihr halt wirklich einen direkten Internetzugang und nicht Starbucks oder was auch immer, wo ihr erstmal einen Browser braucht, weil das gibt's hier auf jeden Fall nicht.
Aber ist es verbunden mit dem WLAN? Dann schalt doch mal Gregors PS5 zu Hause an.
Nee, verbunden ist es nicht.
Und löscht schön seine ganzen Spiele schon live in der Sendung.
Ja, das ist das Erste.
Mein Geheimnis.
Das ist auch das Erste, was er dich fragt, dass du hier dich bitte mit dem Internet verbindest. Eine Sache, die mir noch in den Sinn gekommen ist, was auch potenziell für Schwierigkeiten sorgen könnte, ist, du kannst die Dinger hier nicht abmachen. Wir wissen, dass der DualSense auch gerne mal einen Stickdrift hat, wie die Nintendo Switch zum Beispiel auch. Glaubt ihr, dass das hier potenziell auch ein Problem darstellen könnte?
Of course. Ja, natürlich. Du hast ja bei dem tollen Controller erwähnt, dass man da die Sticks tauschen kann. Mhm. Was natürlich eine coole Sache ist, wenn so ein Problem dann bestehen sollte. Aber warum verbaut Sony von Haus aus für den Preis nicht bessere Sticks mit Hall Effect da rein, die nicht driften können, statt den Obolus zu den Leuten hinpacken? Ich habe jetzt aus privater Erfahrung jetzt nicht so häufig den oder davon gehört, dass es bei den PS5-Sticks große Probleme gab. Also Switch-Sticks sind meist eher betroffen von Stick-Drift, aber jetzt bei PS5 weniger. Nichtsdestotrotz, das Risiko ist ja da. Mhm. Ne? Und bei einem Handheld kaufst du die Katze im Sack immer.
Sorry, der Sound ist richtiger Schrott.
Also ich ein bisschen dünn.
Es sind zwei Löcher da oben als Lautsprecher. Was erwartest du?
Ich finde den wirklich schlecht. Also ja, aber dafür ist der Screen richtig gut. Also das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Jetzt meine Laienaugen würden sagen, dass es ein OLED ist, es aber natürlich nicht.
Diese LCD-Screens sind mittlerweile ja auch um einiges besser geworden. Ich dachte ja auch beim Steam Deck zuerst, das sieht ja ganz gut aus, war aber trotzdem ja kein OLED bisher.
Ja, aber es hat jetzt mit dem neuen Update, kannst du da am LCD-Screen auch viel nachkonfigurieren, dass der auch ein bisschen bunter und strahlender aussieht. Ja.
Bei dem Test, den wir gemacht haben, gab es noch ich hatte HDR speziell erwähnt, noch so ein bisschen Probleme, wie das Bild übertragen wurde, weil die PS5 war im HDR-Modus, hat das Bild aber übertragen aufs PlayStation Portal, was kein HDR hat. Und da waren die Schwarz-Weiß-Balance war komplett durcheinander. Aber es könnte mittlerweile durch die Patches behoben sein. Also vielleicht mal darauf achten, wenn ihr mit HDR spielt und wenn das auf nicht HDR geht, ob es da nicht irgendwelche Sachen geht, die durcheinander kommen.
Also ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, das Gerät verkauft sich ziemlich gut, habe ich zumindest jetzt gelesen.
Es ist überall ausverkauft, ja.
Aber ich glaube, dass da schon über Software-Updates noch ein paar Sachen demnächst angepasst werden oder mittelfristig angepasst werden. Ist ja im Moment auch noch so, du kannst auch nur Spiele spielen, die installiert sind auf deiner PS5. Also alles, was du streamingmäßig über PS Plus oder so machst, was du auf deine PS5 streamst, kannst du nicht weiter streamen auf das Portal. Also du bist da schon, also quasi ungefähr alle Limitierungen, die du da hättest ausdenken können, die haben sie sehr gewissenhaft versucht, dann noch umzusetzen tatsächlich auch. Also es gibt ein paar Sachen, wo man sicherlich noch mal ran kann. Und wenn das Ding in 6 Monaten, warum auch immer, vielleicht optimieren sie das, die Art und Weise, wie das gestreamt wird, bessere Komprimierung, ohne dass man es sieht, dann würde ich meine Meinung dazu vielleicht auch noch mal verändern. Weil grundsätzlich, wie gesagt, finde ich das ein cooles Device, auch wenn es sicherlich kein Must-Have ist.
Hast du, Fabian, die Akkulaufzeit mal testen können?
Ja,
oder bist du mal ans Ende gestoßen?
So 5 Stunden ungefähr reicht damit. Ich habe aber allerdings dann auch gemerkt, dass die Helligkeit ganz oben war. Also die kann man vielleicht ein bisschen nochmal runterstellen, dann reicht es ein bisschen länger, aber das ist auch okay. Also 5 Stunden passt schon.
Ich habe, als ich mir die Trailer für die Sendung rausgesucht habe, habe ich als besten Kommentar gelesen, fand ich tatsächlich sehr lustig, eine Schweigeminute für alle Eltern, die dieses Gerät einfach so kaufen, ohne zu wissen, dass man dafür eine PlayStation 5 braucht.
Ja, das steht aber fairerweise natürlich auf der Verpackung sehr prominent auch drauf, ne?
Zeig mal.
Hier. PS5 required.
Zeig das mal in die Kamera.
Wo ist prominent?
Da. Ja, also prominent ist vielleicht was anderes.
Ja, das ist Interpretationssache.
Was steht denn da? PlayStation 5 Konsole. Und Wi-Fi ist natürlich auch required. Das Gerät hat lustigerweise übrigens auch einen Flugmodus. Das ist eine der Optionen. Ich denke, okay, das ist einfach ein Ausschalter.
Also ein Quatsch, ey.
Also du kannst nichts mehr mit dem Gerät machen im Flugmodus.
Sehr gut. Weißt du, was das mir für ein Vibe gibt? Erinnert ihr euch an PlayStation Vita Home? Oder hieß das so?
PlayStation TV, meinst du?
PlayStation TV, ja.
Vita TV in Japanisch, ja.
Ja, das, wo du PlayStation Vita-Spiele über den Fernseher spielen konntest, was nach 6 Monaten, glaube ich, 75% reduziert war.
Ich wünschte, ich hätte mir das damals gekauft.
Es ist ein richtig gutes Gerät, muss man sagen. Ich hätte es aber auch für den reduzierten Preis kaufen sollen und nicht für den Vollpreis, was rausgekommen ist.
Und ich schlag hier sofort zu, wenn das Ding 80 Euro oder so kostet.
Ja, aber jetzt so gut, wie sich das verkauft.
Ich glaube, allein mit den Bauteilen würdest du wahrscheinlich bei mehr. Also ich glaube nicht, dass es so weit runtergeht.
Ich glaube nämlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das sich, jetzt sind natürlich alle Early Adopter da, man weiß nicht, wie viel da letztlich auch wirklich produziert wurde zum Start.
Genau, wenn du 50 produzierst und davon 50 verkaufst.
Ja, wir haben halt nicht diese Transparenz und vielleicht ist das auch nur so eine Scheinknappheit, who knows? Wir wissen es auf jeden Fall nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich finde, also es fühlt sich sehr wertig an. Ich habe da Bock drauf. Ich habe leider absolut kein Vertrauen, was so mein Internet zu Hause angeht. Weiß auch nicht. Wir haben halt einen Altbau und wenn ich rüber ins Arbeitszimmer gehe, wo ich halt alle meine Geräte aufgestellt habe, da habe ich regelmäßig meine PlayStation, die sich allein schon beschwert, dass sie keine vernünftige Verbindung hat. Und wenn ich das on top dann nochmal versuche zu koppeln, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das ein schönes Erlebnis wird
insgesamt. Ja. Wir machen es so, Elias, du nimmst die heute einfach mit und dann wirst du uns berichten, wie es bei dir funktioniert hat.
Das kann ich machen. Ja, ich glaube, das wird nicht gut, aber ich kann es probieren.
Also man hat es wirklich schnell eingerichtet und auch schnell wieder. Ist nicht so, dass du dann 1000 Sachen irgendwie wieder zurücksetzen oder löschen musst. Du gehst einmal in dem Gerät rein, machst zurücksetzen auf der PS5, musst dich gar nichts dafür irgendwie im Nachgang dann wieder entfernen oder so.
Nimm dir aber auch mal ein LAN-Kabel mit, damit du deine PS5 zur Not am Router anschließen kannst.
Also bei mir ist es tatsächlich auch so, jetzt mal weg von dem Gerät, PS5 Wi-Fi-Performance ist bei mir zu Hause auch erschreckend schlecht.
Ja.
Also schlechter als die Switch. Und bei der Switch sagen die Leute, das ist die schlechteste WLAN-Verbindung meiner Konsole. Die ist immer noch schneller, als wenn ich einen Verbindungstest mit der PS5 mache. Deswegen habe ich dann auch ein Kabel tatsächlich dran gemacht und es hat aber auch nicht so viel gebracht im Zusammenspiel damit.
Ist bei mir leider auch so. Also ich habe bei der Switch habe ich tatsächlich keine Probleme, volle Balken und die PlayStation hat zum Teil keine Verbindung. Deswegen habe ich Fortnite aufgehört zu spielen. Ich kann einfach, ich habe immer Verbindungsabbrüche. Kann ich nicht mehr. Ich verliere immer. So ist das nun mal. PlayStation Portal. Ich glaube, wir haben alles zu dem Gerät gesagt. Schreibt uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, ob das ein Ding ist, das für euch interessant ist. Nutzt ihr Streaming überhaupt? Ich habe das Letzte, was ich mit Streaming irgendwie am Hut hatte, war mit dem Xbox Game Pass. Da hatte ich Gold und da hast du das Streaming inklusive. Und das war schon flashig, als ich letzte Weihnachten bei meinen Eltern war und hier über dieses Gerät hier Pentiment einfach spielen konnte. Ein relativ langsames Spiel, bietet sich natürlich dafür auch an. Aber die Idee und die Technologie dahinter ist natürlich abgefahren. Wenn man das verbinden kann, umso schöner am Ende. Also gerade bei so einem Luxusgerät, und das ist durch und durch, finde ich zumindest, sollte man sich halt zweimal überlegen, ob man das Geld in die Hand nehmen will, neben den Ursprungskosten mit der PlayStation, die jetzt auch nicht super günstig ist. Ist, glaube ich, muss jeder selbst wissen, wie viel und wie intensiv man das letztlich nutzt.
Wir müssen noch dran denken, in 2-3 Monaten müssen wir uns alle eine PS5 Slim kaufen, ne? Weil die kommt dann auch noch raus.
Wir teilen uns aber ein Laufwerk für uns alle, ja?
Ich brauche keinen.
So, wir es nicht benutzen.
Ist das wirklich ein Gerät, das du im Auge hast?
Mich stört das auf dem Schreibtisch, dass die so groß aussieht neben den anderen Sachen.
Ich finde bei der Slim jetzt so ein bisschen hässlich, das Plastik hat ja unterschiedliche Beschaffenheiten. Ne? Das heißt, auf der einen Seite ist es oben rau und unten glatt oder irgendwie andersrum, ne? Ist es nicht so?
Weiß ich nicht genau.
Ich muss es auch nochmal checken, aber ich finde die recht hässlich, muss ich sagen, die Slim.
Aber die Größe. Klein, ne?
Und solange das Spulenfiepen weg ist, wäre das vielleicht auch, da bin ich zu empfindlich.
Ich habe aber Angst, dass man für die alte PS5, ich habe die ja noch vom Launch, dass man dann nicht mehr so viel bekommt dann.
Ja, du bekommst auf jeden Fall nicht mehr als deinen Ankaufspreis, so wie vor einiger Zeit noch. Ich bin ziemlich sicher.
Schade, ich habe ja jetzt schon so viel Geld mit dem Steam Deck aus dem Fenster geworfen, weil natürlich der Preis völlig in den Keller gegangen ist, nachdem das OLED jetzt
erschienen ist. Sonst früher wie mit der Xbox 360 bei GameStop, wenn man regelmäßig hingehen, wo das Gefühl ist, okay, die hält jetzt gerade noch, jetzt wird Zeit für ein neues Modell. Und dann schnell immer in Zahlung geben und neu kaufen.
Ja, stimmt.
Das wirst du natürlich nicht mehr machen können. Ist wirklich schade, dass man die auch nur mit einer PS5 benutzen kann und nicht sagen kann, ich hole mir einen PS Plus Account und streame Sachen da drauf. Das ist eine bewusste Einschränkung. Ich bin mir sicher, dass es technisch schon gehen würde, weil du brauchst ja eine Internetverbindung nur und du hast hier einen richtigen Controller und die Touch-Features und so weiter. Aber Sony will auch PS5 verkaufen, ne? Und nicht nur das. Und rein Streaming-Gameplay mache ich jetzt auch nicht so besonders oft. Zuletzt für den Retro-Club nochmal mich mit dem Xbox-Streaming beschäftigt, weil da ich ohne andere Hardware einfach auf meinen Mini-PC dann Gears of War 360 streamen konnte. Hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Nur das Gefühl, dass du so ein YouTube-Stream spielst die ganze Zeit.
Ja.
Ich habe hier für dich noch mal ganz kurz die PlayStation 5 Slim auf dem Laptop rausgesucht, lieber Gregor. Und ja, das habe ich schon wieder ganz vergessen mit dem.
Weil ist es oben glatt und unten aufgeraut, die weiße Fläche oder so?
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass jemand sich darüber aufgeregt hat.
Ich reg mich über alles auf.
Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es ehrlich
gesagt. Kennst du das anhand dieses Bildes?
Nein, ich hatte das mal gehört als Feedback, aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium für mich, aber sonst war ich es immer gewöhnt, dass die Slim-Ausgaben von PlayStation-Konsolen einfach besser aussahen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall optisch nochmal einen Ticken ansprechender als das, was
Findest
wir
du?
Hier haben. Ey, die aktuelle PS5,
also da hast du halt diese Flügel, die da nochmal rausragen. Ja, die hast du ja natürlich auch noch nicht so ausgeprägt oben.
Ja.
Die aktuelle PS5 sieht eben aus wie ein Fußballspieler aus den 90ern, der den Kragen hochgeschlagen hat.
Guter Vergleich. Kann es sein, dass einer der beiden Stände oder Das ist jetzt irgendwie, muss man extra kaufen.
Ja, das Ding drin, musst du extra kaufen da unten.
Sonst kannst du sie nur hinlegen, ne?
Ja.
Okay. Und das kostet aber auch nochmal 30 Euro.
Das wäre auf meinem Schreibtisch wieder schwierig. Kann man sie auch ohne das Ding einfach hinstellen?
Das geht, glaube ich, schon, aber da ist die Gefahr deutlich höher, dass das umkippt.
Ich würde es mich nicht trauen. Also wenn du das bauchige Laufwerk da noch hast, hast du wahrscheinlich einen festeren Stand. Aber mich würde es interessieren bei dem Laufwerk, wie rum legst du die Disk jetzt ein? Weil bei der PS5 ist ja falsch. Du legst die ja mit dem Label nach innen rein. Ich und der Seite.
Gemacht bei einem PS5.
Hast du noch nie eine Disk eingelegt?
Ich habe ja kein Laufwerk.
Okay. Ey, ich habe ein Laufwerk und da habe ich zum Launchtag habe ich No Man's Sky reingemacht und seitdem ist diese Disk da drin. Mhm. Sonst habe ich auch alles digital. Aber natürlich sehr, sehr gut, dass man immer noch...
Ja, man packt sie aber andersrum als bei üblichen Konsolen.
Ist das so?
Ja, also du packst sie nicht, wenn du sie flach hingelegt hast, nicht mit dem Label nach oben, sondern mit dem Label nach unten.
Nein.
Doch.
Das glaube ich jetzt auch nicht.
Doch. Habt ihr das noch nie gemacht?
Das ist Unsinn. Gerade.
Also jetzt, wo ich nicht bestätigt werde, will ich es nochmal googeln oder so. Aber
wir werden nein, eigentlich PS5 so. Holen, dann gucken wir uns das an.
Ja, das können wir gerne machen. PS5, way to insert disk. So.
Scheiße, jetzt macht er die Probe aufs Exempel, der Boy.
PS5, way to insert disk. Aber machen wir weiter, ich gucke mal
bei. Na gut, okay. Ja, ich will das tatsächlich hier auch abschließen mit der PlayStation Portal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Plus natürlich eure Meinung zu diesem Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob demnächst auch zum Weihnachtsgeschäft wieder ein paar mehr kommen und wie die sich letztlich verkaufen werden.
Mich würde wirklich auch interessieren, schreibt einfach, wenn ihr das Ding euch gekauft habt, wie gut oder schlecht das bei euch funktioniert. Weil ich berichte das jetzt nur aus meinen Eindrücken bei mir zu Hause, aber wüsst du gerne, ob es auch Leute unter euch gibt, die sagen, bei mir funktioniert es absolut perfekt. Das fände ich irgendwie beruhigend, weil dann weiß ich, da ist noch Potenzial, dass ich da noch mehr Spaß in Zukunft mit haben könnte. Also gerne auch eure Eindrücke, wenn ihr das Gerät gekauft habt. Okay, Gregor zeigt uns gerade ein Video, wie er...
Da packt jemand, siehst du, das Label ist nach innen. Das heißt also, wenn ihr auf dem Boden liegt, hast du die Disk-Seite nach oben.
Es ist geil, dass es einen Full-Guide gibt, wie man eine Disk in eine PS5 schiebt. Das Video. Aber offensichtlich gibt es dumme Menschen, wie Ilias und mich, die das nicht wissen, wie das
ein
geht.
Mehr,
wenn niemals auf die Idee gekommen, die Disk so da reinzuschieben.
Naja, oder wir haben das so intuitiv gelöst, dass wir nie Probleme damit hatten.
Die glänzende Seite nach außen muss sie hier.
Moment mal. Oh, so habe ich das aber auch gemacht. Weißt du warum?
Warum?
Weil ich mit folgender Logik gegangen bin. Ich habe mir sie liegend vorgestellt.
Ah, ja, natürlich, klar.
Ich habe mir sie liegend vorgestellt und deswegen wusste ich sofort, alles klar, das Label geht so rein. Aber ja, du hast recht, wenn man davon ausgeht, dass sie steht, dann kann man
wenn
so
wenn du sie flach hinlegst, dann hast du natürlich dann, dann das ist das Laufwerk, weil es dann auf der unteren bauchigen Seite ist. Aber ja, ich nicht, dass mir das mal passiert ist, aber ich habe davon gehört. Vielleicht, dass sie falsch rum reingepackt wurde.
Keine Disk-Laufwerke mehr haben. Ich werde auch sofort die Xbox Series X durch den Nachfolger setzen, wenn der ohne Laufwerk rauskommt nächstes Jahr.
Ah, ich glaube, das muss ich nicht machen. Also ist schön, dass da noch ein Laufwerk drin ist. Und ich habe noch genug 360 und Xbox One-Spiele auf Disk. Aber ich finde die Series X so, wie sie ist, schon gut genug.
Ja,
also,
die andere
gefällt mir sehr gut als Hardware.
Ihr Lieben, wir haben gerade über die PlayStation Portal gesprochen und jetzt kurz bevor wir in die Werbung gehen, würde ich noch ganz kurz ein anderes Thema ansprechen, auch von Sony. Letzte Woche gab es nämlich eine kleine Ankündigung und zwar nennt sich das The Last of Us Part 2 Remastered. Da habe ich keinen Trailer rausgesucht, den habe ich hier jetzt einfach mal direkt auf dem Laptop und kam relativ überraschend, zumindest für mich, aber... wir wissen, glaube ich, wohin die Reise geht. The Last of Us Part 1 hat auch ein Remaster bekommen, war damals ein PS3-Spiel, wurde für die PS4 neu umgesetzt und dann auch für die PS5. Und hier haben wir ein Late-PS4-Spiel, das jetzt nochmal für die PS5 umgesetzt wird. Ich habe da eine Meinung zu, aber bevor ich hier euch den Raum stehle, ganz kurz mal eure Meinung dazu. Fabian, fang gerne an.
Also ich war... großer Kritiker des PS5-Remakes von Teil 1 im Vorfeld, weil ich dachte, ja, come on, das ist die dritte Plattform, auf der es das Spiel jetzt gibt. Dann habe ich es gespielt, fand es Hammer. Ich hab mir mega viel Spaß gemacht, das durchzuspielen. Fand es auch okay verbessert. Finde, es wirkte echt noch modern und neu auf der PS5. Hier ist es natürlich noch mal ein bisschen krasser. Also klar, das Spiel gab es nicht auf PS3, aber gefühlt ist es noch sehr neues. Ist damals ja auch ein bisschen gepatcht worden, damit es auf der PS5 mit 60 Frames läuft. Und ein paar Features, die ich gelesen habe, wie jetzt dieser Survival-Mode oder dass man jetzt unbegrenzt Gitarre spielen kann, kommt mir schon sehr an den Haaren herbeigezogen vor. Nichtsdestotrotz, das Spiel ist natürlich, fand es top, trotz all der kontroversen und leidigen Diskussionen zur Story. Ich kann mir auch hier vorstellen, dass ich das nochmal dann spielen werde, auch wenn ich es als sehr, sehr lange in Erinnerung habe. Es hat mir bei Teil 1 auch gut gefallen, dass es ein in sich kompakteres Spiel war. Also hier hatte ich das Gefühl, ich habe nochmal richtig, richtig viel Arbeit vor mir, während man Teil 1 ja echt irgendwie eine einstelligen Stundenanzahl wegspielen konnte.
Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Gregor?
Also ich kann dir sagen, ich werde Last of Us 2 nicht nochmal durchspielen da, weil es einfach es hat mich viel zu sehr mitgenommen, das einmal durchzuspielen. Und auf die emotionale Reise kann ich nicht nochmal gehen, vor allem nicht so schnell.
Dann hast du auch am Stück gespielt damals?
Nicht ganz am Stück, aber doch relativ kompakt, meine ich, innerhalb von einer Woche oder so. Aber es ist auch eben etwas so, da gibt es eben einige Spiele, die dich dann so in Beschlag genommen haben. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal auf diese Reise begeben möchte. Andererseits, ich finde es natürlich immer ganz schön, wenn dann upgradete Versionen von sowas rauskommen. Ich sehe den Sinn nicht so ganz, vor allem wenn du, Fabian, sagst, dass es eh schon ein PS5-Patch gegeben hat, dass das Spiel auf 60 FPS bringt. Ich denke natürlich mehr in technischer Hinsicht. Und das Remake vom ersten Teil hat ja immerhin das komplette Grafikkleid da neu gemacht. Ich fand trotzdem für das, was du dafür bekommen hast, das gnadenlos overpriced mit 80 Euro für den Startpreis. Da hätte ich, ganz ehrlich, bei 40 Euro hätte ich das eher persönlich gesehen. Und das kriegst du mittlerweile, glaube ich, auch als Retail zumindest so um den Preis drumherum. Und hier hast du immerhin dann beim Last of Us 2 Remaster diese ganzen Sondermodi. Aber ich würde es mir zumindest zu dem Teil angucken, zu sehen, was ist da technisch anders gemacht worden. Weil Remaster verstehe ich unter Grafik und Technik. Und was hast du da anders gemacht zu einem Spiel, was fast genauso ausschaut auf der PS4? Also ich muss mir das noch angucken, wenn es da ist.
Ja, ein paar kleine Infos haben wir natürlich schon. 4K-Auflösung, 60 FPS. Wenn man einen VRR-fähigen Monitor hat, kann man die Framerate ganz ausschalten und
so begrenzt. Das sind alles Patches für mich.
Genau, dazu kommt halt der neue Roguelite-Modus, der Guitar-Freeplay-Modus. den du hast. Und ganz, ganz wichtige Information, wenn du die PS4-Version von The Last of Us Part 2 besitzt, kannst du ein Upgrade für $10 oder wahrscheinlich dann auch 10 Euro durchführen. Was tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist, wenn du die PS4-Version hast. Und ein paar Millionen haben sie auf jeden Fall. Von daher finde ich das per se gar nicht so übel. Jetzt habe ich mir aber noch mal so konkrete Vergleichsvideos angesehen. Und ja, wie ich bin jetzt auch ein Laie, was so konkrete Technikvergleiche und Ähnliches angeht, aber ich habe da so gut wie keinen Unterschied gemerkt. Du hättest das easy, wie du gerade erwähnt hattest, in einem Patch nochmal rausballern können. Gut, vielleicht hättest den Roguelike-Modus dann vielleicht nie gehabt, aber dann geschenkt, trotzdem hast du das dann für die PS5 neu restauriert und eventuell sogar, wie wir es nicht selten gesehen haben in der Vergangenheit, for free.
Also sie können es ja noch mal rausbringen. Ich weiß nicht, ob es den Zusatz Remastered eben braucht, weil es nicht wirklich für mein Gefühl Remastered ist von dem, was ich bisher gesehen habe. Du kannst auch sagen, okay, jetzt wird es offiziell für die PS5 released und dann kriegt er eine Disc-Version, die es für den Preis gibt oder mit dem Upgrade für die PS4-Version. Dann haben wir den Roguelike-Mode oder das Endless-Guitar-Playing oder so. Aber unter Remastered verstehe ich normalerweise was anderes eben.
Ja, wie sich das letztlich preislich äußern wird, das werden wir Anfang nächsten Jahres sehen. 19.01. wurde hier als Release angegeben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe gesucht, aber ich habe es bisher nicht gefunden, ob das wirklich dann 80 Euro kosten wird, wenn man die PS4-Fassung nicht hat.
Ich hoffe mal nicht.
Steht nicht in der Pressemitteilung.
Ja, wurde, glaube ich, auch wurde ganz bewusst nicht genannt, um den Aufschrei höchstwahrscheinlich möglichst...
Ich muss mal gucken, ob jetzt die PS4-Version von Last of Us 2 denn im Black Friday-Sale drin ist oder ob die den Vollpreis kostet. Nicht, dass die Leute jetzt alle schon mal die PS4-Version kaufen.
Das wäre tatsächlich ziemlich smart. Also wenn ihr eine PS5 habt und richtig Bock auf dieses Remastered habt, holt euch möglichst jetzt eine relativ günstige, gebrauchte Version.
39,99 gerade im PS4.
Wobei, das habe ich ja schon mal günstiger gesehen, meine ich, oder
also,
so.
Also in Disc-Fassung gibt es das auf jeden Fall
günstiger. Disc-Fassung kriegst du das bestimmt günstiger. Das war auch immer für lange Zeit von Horizon Forbidden West. Da kannst du ja meist bei den Discounts die PS5-Version für einen Zehner mehr kaufen oder die PS4-Version kaufen. Da ist ein kostenloses Upgrade drin für die PS5.
Echt?
Ja, ja. Also kannst du in der Theorie da, oder konntest du eine Zeit lang 10 Euro sparen.
Na gut, ja, spannend. Sony hat da auf jeden Fall ein paar Sachen im Feuer, die sie nach und nach rausballern werden. Nächstes Jahr wissen wir, glaube ich, gar nicht mal so viel über deren Line-Up. So aus der Hüfte geschossen. Ich erinnere mich da an dieses Ronin, das da angekündigt wurde. Und auf die anderen, aber wir haben uns dahingehend nicht vorbereitet, deswegen will ich das gar nicht weiter hier in die Diskussion bringen. Wir machen eine kurze Pause. Das war's mit der PlayStation Portal und mit The Last of Us Part 2 Remastered. Danach sind wir wieder da mit unseren Eindrücken zu Super Mario RPG. Bis gleich.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Da sind wir auch schon wieder im Game Talk mit Fabian, mit Gregor und mit meiner Wenigkeit. Bevor wir zu Mario RPG weitergehen, hat Fabian eine Wortmeldung zu The Last of Us.
Wie du das jetzt noch aufbaust. Ich wollte nur noch sagen, ich habe eben Quatsch erzählt. Auch Last of Us 1 kann man nicht in einer einstündigen Stundenzahl durchspielen. Ich habe derweil nochmal nachgeguckt. Da steht, das dauert mindestens 14 Stunden bei howlongtobeat.com. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Und bevor es jemand in die Kommentare schreibt, ich hasse es nämlich auch, wenn jemand so Quatsch erzählt, wollte ich das noch kurz sagen. Das war auch lang, aber Teil 1 kam einem nicht so lang vor wie Teil 2.
Vielleicht bist du einfach sehr gut, Fabian.
Weiß ich nicht.
Normalus genau. Brauchen 14 Stunden.
Aber ich habe nicht gedacht, dass es so lang war, tatsächlich, der erste Teil. Aber jetzt können wir gerne Mario RPG besprechen.
Ja, erzähl mir mal, wie lang Mario RPG ist. Ich habe es leider noch nicht spielen können. Gregor, ich weiß, dass du dich sehr darauf gefreut hast.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass du dir das direkt zum Start dir angeguckt hast. Wie ist es?
Ja, Fabian und ich haben es ja noch mal ein bisschen spielen können, stimmt, hier auf dem Sender am Freitag. Ah. Also Freitagmorgens die Version bekommen und dann auch übers Wochenende gespielt. Ich müsste direkt vor dem Ende sein jetzt, bei so knapp 10 Stunden ungefähr, die ich gespielt habe. Was sich ziemlich fix anfühlt, natürlich, wenn du Rollenspiellängen so typisch kennst. Aber was ganz nett war bei dem Spiel, dass es dadurch auch sehr kurzweilig ist. Super Mario RPG, das Remake, vor allem optisches Remake eines alten Super Nintendo-Klassikers, den wir hier erst viele Jahre nach dem Ursprungsrelease offiziell bekommen haben mit der Wii und Wii U Virtual Console, meine ich. Es sollte auch auf dem SNES Mini mit drauf sein.
Ist es auf jeden Fall, ja.
Ich hatte es damals, leider, das war eines der wenigen Spiele, die ich mir nicht importiert habe, wegen Unverträglichkeiten zu hiesigen Importadaptern. Womit das Spiel leider nicht gut gelaufen ist bei mir. Und es war dann so eine kleine Wissenslücke, die ich über lange Zeit hatte, die ich jetzt zum großen Teil schließen konnte mit dem Remake. Ich weiß, dass viele Leute super viel Nostalgie hatten dem Spiel gegenüber. Das erste Rollenspiel mit Mario in der Hauptrolle und hat eben durch diesen lockeren Stil und teilweise echt amüsante Dialoge und einfach den Spaß, den man in den kommenden oder darauffolgenden Jahren einfach durch Paper Mario und Mario Luigi kennengelernt hat, dieses ironische Heraufblicken auf die Nintendo-Franchise, das hat da seinen Anfang gefunden. Und ich habe gemerkt, wie viel dann Paper Mario und auch Mario und Luigi von diesem Spiel inspiriert sind. Einfach so wie, Grundidee, du hast natürlich da auch eine Story. Ich glaube, wie war das? Die Sternstraße wurde kaputt gemacht und 7 Sternsplitter sind auf die Weltsonne gefallen. Und der Geist eines Sterns kommt runter und verfrachtet sich in einen Körper und wird ein Partymitglied, damit er diese Sternstraße wiederherstellt, weil ansonsten können die Wünsche der Leute nicht mehr erfüllt werden. Der übliche Kokolores. Heißt aber, Mario muss unterwegs sein und den Typen, der jetzt der große Bösewicht ist, namens, Fabian?
Irgendwas mit Fried hinten.
Schmiedrich.
Was hab ich gesagt? Schmied. Ja, Schmiedrich.
Schmiedrich, ein gigantisches Schwert, was Bowsers Festung in Beschlag genommen hat. Bowser wurde auch rausgeworfen aus seiner Festung und wird Teil deiner Party übrigens. Und man ist mit so einer 5-6-köpfigen Party ungefähr unterwegs, inklusive Bowser, Peach und anderen neuen Charakteren. Versucht diese Sternsplitter zu finden und arbeitet sich durch das gesamte Pilze-Wunderland und anderswo. dann rollenspielmäßig durch, geht durch Dungeons, macht rundenbasierte Rollenspielkämpfe, bekämpft Bosse, sehr viele Minigames, sehr viel Geheimkrams, die man entdecken kann. Und das ist so eine typisch klassische RPG-Mischung, die du relativ fix durchhaben kannst. Hast du noch mal weitergespielt, Fabian?
Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen weitergespielt. Mir macht es auch großen Spaß. Ich finde, dass man nicht unterbewerten kann, überbewerten kann, wie sehr die hohe Spielgeschwindigkeit sich einfach positiv auswirkt. Ich habe das Gefühl, man kommt sehr schnell dadurch. So alle Übergänge zwischen, okay, jetzt geht's in den Kampf und aus dem Kampf wieder raus, geht super flott, man kommt echt schnell voran. Und ich frage mich in dem Kontext auch ein bisschen, wenn du sagst, du hast jetzt 10 Stunden gebraucht, Gregor. Beim Super Nintendo habe ich jetzt auch mal geschaut, im Schnitt brauchen die Leute da schon eher so 18 Stunden. Mhm. Glaubst du, das Spiel ist insgesamt so viel schneller in seinen Abläufen geworden? Also vielleicht auch Bewegungen, Übergänge zwischen Szenen und so, dass du einfach echt eine deutliche Einsparung hast? Weil ich gehe ja mal davon aus, dass es nicht gekürzt wurde im Vergleich zum Super Nintendo.
Also ich kann nicht aus persönlicher Erfahrung sprechen, weil ich das Original eben nie so weit gespielt habe. Von dem, was ich gehört habe, ist es, dass es inhaltlich so ziemlich dem Super Nintendo-Spiel entsprechen soll. Mhm. Du hast ein paar dezente Änderungen, zum Beispiel was das Kampfsystem angeht. Da gibt es jetzt so eine Sonderleiste, die aufgebaut wird für Triple Attacks, die dann so Kombinationsattacken Chrono Trigger-Style möglich machen. Übrigens sehr schön dargestellt. Ich finde das visuell einfach großartig, wie sie den Look repliziert haben von dem isometrischen Render-Game und wie sie die Figuren da umgesetzt haben. Das macht das eigentliche Kämpfen um einige schneller wohl im Vergleich zu dem Original. Und deshalb erkläre ich mir auch, dass ich jetzt nach 10 Stunden ungefähr kurz vor dem Ende bin. Mhm. Du hast einiges an optionalem Content, also abgesehen von den Sachen, die nochmal dazugekommen sind. Ich glaube, jetzt bei der neuen Ausgabe sind nochmal Post-Game-Boss-Fights, die du spielen werden kannst. Aber so oder so, im eigentlichen Spiel gibt es viel so Kleinkram zu erledigen, von wegen, oh, du kannst so ein Bestiary voll machen mit Einträgen zu den Monstern, oder es gibt so versteckte Truhen, wo du ein Item hast, wo du durch die komplette Location nochmal durchgehen kannst, um diese versteckten Truhen zu finden. Da gibt es auch einen Charakter, der dir sagt, du hast noch 37 zu finden. Das heißt also, du weißt ganz genau, dass du noch suchen musst, wenn du es noch nicht entdeckt hast. Und das kann dich wohl nochmal ein paar Stunden extra beschäftigen. Im Grunde aber ist es wirklich ein sehr kurzes und knackiges RPG. Die Dungeons sind nicht allzu lang. Es wurde auch bewusst auf eine Karte zum Beispiel verzichtet innerhalb der Dungeons. Nicht, dass die jetzt unkomplex sind, aber das Spiel macht, glaube ich, bewusst in manchen Fällen dann oder lässt dich ein bisschen so durch die Dungeons dich arbeiten und welche Röhre führt wohin, damit du mal ein bisschen länger mit dem Stuff zu tun hast. Ich würde dir beipflichten, Fabian, ich finde das sehr gut, gerade wenn du in die rundenbasierten Kämpfe gehst. Du kannst auch alle Gegnergruppen sehen, in die du reinläufst. Also es sind keine random Encounter. Aber wie schnell und fix sich das anfühlt.
Ja.
Dass du diese Timing-Elemente wie bei den Paper Mario und Mario & Luigi Games hast, dass du also auch nicht nur einfach auf die A-Taste drücken musst. Kann auch gleich nochmal auf meine Kritikpunkte dann kommen, weil das inkludiert das auch alles nochmal ein bisschen. Aber als gerade Fan von Paper Mario, von den RPG-Paper Marios, war ich angetan, eben wirklich den Ursprung hier zu finden. Und vor allem, das findest du in den heutigen Paper Mario-Spielen auch nicht mehr so oft, es gibt sehr viele interessante, originäre Charaktere.
Ja.
Na, wir haben diesen Gino. Jetzt, ich habe mal geguckt, man spricht den Gino aus.
Ich habe auch nachgeguckt danach unserem Let's Play, es heißt nicht Geno.
Genau, Gino ist so eine Pinocchio-artige Puppe mit blauer Kleidung, die von Leuten immer in Smash Brothers gerne gesehen wollen würde.
Ja, sieht doch cool aus.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der nochmal aufgetaucht ist oder so als irgendetwas, aber dann hast du Mellow, deinen wolkigen Kompagnon, der über Blitzmagie verfügt. Bei den Bösewichten, ich muss mal gucken, wie die heißen, die haben auch alle lustige deutsche Namen dann bekommen. Da gibt es so einen Johnny mit so großen Augen und riesen Rauschebart und alles. Ich habe mich teilweise scheckig gelacht. Inklusive sehr schöner deutscher Loka, muss ich sagen. Also die haben wieder ein paar echt schöne Wörter dann
ausgepackt. Das erste Mal überhaupt, dass das Spiel übersetzt wurde, oder?
Ja, weil vorher eben keine offizielle deutsche Version rausgekommen ist. Und es greift schön ineinander und es sieht vom Stil her gut aus.
Ja.
Jetzt hau ich mal meine Kritikpunkte.
Moment, bevor du das machst, ganz kurz, Fabian, kannst du kurz beschreiben, so deine Beziehung zu dem Klassiker für den Super Nintendo und jetzt wie du die Umsetzung empfunden
hast? Ich habe da auch nicht so eine Beziehung zum Original, weil das eben erst 96 erschienen ist und dann auch nicht in Deutschland. Ich war damals schon lang vom Super Nintendo weg und habe dann immer mal versucht, das später nochmal zu spielen, aber hab immer mal angefangen, aber hab's nicht durchgespielt. Und das ist jetzt für mich die Gelegenheit, das mal nachzuholen. Ich bin dem aber nicht emotional so sonderlich verbunden wie anderen Super Nintendo-Rollenspielen. Dafür kam das eben zu spät und wurde von mir nicht zu der Zeit damals erlebt. Ich finde es aber jetzt interessant aus dem Gesichtspunkt, dass ich ja viel Liebe übrig habe für Paper Mario-Spiele und auch für die Mario und Luigis. Und jetzt zu sehen, aus welchem Spiel sind beide dieser Serien mal entsponnen.
Kannst du Du bist aber zumindest vertraut mit dem Original, oder?
Ja, schon.
Könnt ihr kurz beschreiben, was so die, also zumindest für Leute, die halt wirklich gar keine Ahnung haben, inklusive mir, was so die größten Unterschiede sind? Natürlich die Grafik, aber ich habe da zum Beispiel auch eine Prozentanzeige bei den Kämpfen gesehen, die war, glaube ich, nicht bei dem bei der Ursprungsversion dabei. Kannst du, oder könnt ihr da noch
mal kurz drauf eingehen? Ja, hatte ich ja schon erwähnt, kurz, diese Prozentanzeige ist wohl jetzt neu, die baut sich nach und nach im Kampf auf, und dann kannst du so Triple Attacks eben loslassen, also das wird dann davon bestimmt. Ansonsten sollen sich wohl die Unterschiede im Detail nur halten. Also der große Teil ist ein visuelles Upgrade und ein bisschen Skriptänderungen sollen wohl da auch nochmal sein. Aber du kriegst im Grunde das gleiche Erlebnis, wie du es auf dem Super Nintendo hattest, inklusive aller kleinen Ärgernisse, die hier und da mit drin sind. Aber für eine konkrete Liste müsste ich da nochmal schauen. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf sagen.
Es gibt halt einen optionalen, leichteren Modus noch. Ich würde den jetzt nicht empfehlen. Ich
finde noch leichter.
Das Spiel ist nicht super schwierig. Also gerade wenn man die Timings mal gelernt hat, mit denen man diese Attacken noch verstärken kann oder die eigene Verteidigung noch effektiver machen, dann ist das Spiel nicht so schwer. Und es gibt noch einen leichteren Modus, der ist dann wirklich Fokus auf die Story. Und das weiß ich nicht, da ist die Herausforderung dann echt komplett eigentlich raus.
Ja, so eine ist also, selbst wenn du nicht erfahren bist mit Rollenspielen, du wirst nicht wirklich groß herausgefordert werden. Ne, zum Glück, du musst auch nicht grinden oder irgendwie so. Also wenn du normal die Kämpfe mitnimmst, die sich dir da entgegenstellen, du musst nicht nochmal extra deine Runden drehen und kannst dann genug Level-Ups haben. Du kannst auch relativ früh einen Experience-Verdoppler für Charaktere dir holen, zumindest einen, wo du bestimmte Charaktere dann so mit hochleveln kannst. Zu viel aufleveln fand ich sogar, wenn du dann eine Party von deinen 5 Leuten hast. Also der Auflevel-Screen ist ganz knuffig, dann stehen die alle so in der Reihe und dann gehen die Werte hoch, man darf sich so einen Bonus aussuchen, aber die fangen so an zu tanzen, wenn einer der Charaktere dann abgedatet ist. Und wenn du das alle 3 Kämpfe dann siehst, wenn einer der anderen Charaktere das macht, jetzt lass mich da endlich mal weiter. Freut zwar, dass du aufgelevelt bist und das sieht so knuffig aus, aber es dauert mir hier auch wieder ein bisschen zu lange.
Jetzt hast du schon mit den Kritikpunkten angefangen.
Das war nur eine Kleinigkeit.
Was ist dir sonst noch aufgefallen? Ist das insgesamt, vor allem würde mich tatsächlich auch interessieren, wie das technisch mittlerweile läuft. Also selbst die First-Party-Sachen laufen ja mittlerweile nicht zu 100% perfekt. Mario Wonder war jetzt bei mir zumindest ein verhältnismäßig gutes, vernünftig, technisch umgesetztes Spiel. Aber Zelda ist natürlich aber auch noch ein ganz anderes.
Also meinst du Link's Awakening oder meinst du...
Sowohl Link's Awakening als auch Tears of the Kingdom. Link's Awakening ist aber tatsächlich ein gutes Beispiel, weil das von einem externen Studio gemacht wurde. Ja. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist das bei Mario RPG auch so.
Ja. Genau, es ist Arte Piazza, die das gemacht haben, die sehr viele Dragon Quest-Spiele gemacht haben in der Vergangenheit. Und die haben ihre Aufgabe grundsätzlich super gemacht in vielen Bereichen. Gerade was die Technik angeht, da haben du, Fabian, und ich uns ja auch unterhalten während des Streams, den wir gemacht haben. So ab und zu mal. Es sieht meist super flüssig aus mit 60 FPS und der visuelle Eindruck ist auch geil. Es soll wohl auch mit 1080p richtig am Fernseher laufen. Also die haben diesen Look wunderbar repliziert. Aber es gibt hier und da ganz komische Frame-Drops, so dass die Grafik anfängt zu hakeln. Nicht ganz so extrem wie bei Link's Awakening, meine ich. Jetzt ist auch schon ein paar Jahre her, dass wir das gespielt haben. Aber da war es ja häufiger, dass du da mal irgendwie bei 30 gelandet bist. Aber hier ist es so, das passiert zwar nicht wirklich... was weiß ich, 100 Mal in einer Minute oder so, aber ab und zu mal, du bewegst dich durch eine Stadt und dann merkst du, oh, auf einmal hakt's und die Grafik zerrt und so weiter. Und gerade wenn Effekte dazu kommen und das hat mich schon ein klein bisschen gestört.
Also ist jetzt bei dem Spiel nicht dramatisch? Also keine Ahnung, wäre es jetzt bei Mario Wonder, würde sich das sehr viel stärker auf das Spiel auswirken. Hier ist es ja auch so, in den Kämpfen habe ich es auch nicht gehabt. Die Kämpfe sind flüssig, weil da ist ja auch das Timing wichtig. Aber manchmal stört es schon auch, wenn man eben durch eine Stadt läuft oder auch, ich hatte auch das Gefühl, bei Schwimmpassagen, also häufig, wenn irgendwie animiertes Wasser zu sehen ist, ist das Spiel ein bisschen anfälliger dafür, dass die Framerate etwas runtergeht. Finde es nicht gravierend. Das ist so ein kleiner optischer Makler an dem Spiel, was ansonsten wirklich sehr, sehr schön ist. Das ist eigentlich genau das gleiche wirklich wie bei Link's Awakening, wo man auch dachte, hey, das sieht super schön aus, aber du hast diese kleine Macke, von der man damals noch gesagt hat, ist sehr Nintendo untypisch. Heute hat, wie du schon gesagt hast, hat man das ja häufiger, dass auch die so ein bisschen an die Grenzen der Switch-Hardware dann scheinbar stoßen.
Ja. Es ist nichts Weltbewegendes. Also ich finde, wenn man jetzt nicht ultra-Hardcore-Grafik-Fetischist ist, kann man schon damit umgehen, weil der Rest so cool ausschaut. Du merkst vielleicht, da einige Szenen, die werden dann auch in schönen Render-Videos gezeigt oder zumindest mit den Polygon-Modellen. Da merkst du ein bisschen Artefakte, wenn du genauer hinguckst, finde ich. Aber das ist auch so halb so wild. Was so ein bisschen schwieriger wiegt, wobei es dann auch so sage, ich fand es insgesamt sehr gut bisher, nur das sind so Sachen, die einem dann im Laufe dann auffallen. Und das sind auch Sachen, die dann im Originalspiel wohl so drin gewesen sind. Es gibt eine enorm hohe Frequenz an Minigames, also alle Nase lang, ich habe nichts gegen Minigames grundsätzlich, aber alle Nase lang wirst du dann, okay, jetzt ist wieder ein neues Minigame, jetzt musst du hier mit einem Fass durchs Wasser rollen und hüpfen und da eine Lorenfahrt machen oder jetzt bist du von irgendjemandem verfolgt auf den Berg rauf und musst dann über irgendwelche Sachen drüber springen mit Tutorial vorne dran. Aber auch, also die kommen sehr häufig vor. Kannst du natürlich dann auch öfters machen, um dir Highscores und so weiter zu holen. Aber die sind auch alle nicht so geil.
Haben die auch generell noch einen Nutzen außer Highscore?
Ja, dass du länger mit dem Spiel beschäftigt bist, glaube ich. Wenn du dann Highscore und vielleicht dann Items nochmal holen willst und alles. Also die bieten dir auch an, willst du dieses Minigame, willst du das nochmal machen. Nicht, dass die jetzt schlecht sind, aber so in den meisten Fällen war es so, jetzt gleich schon wieder eins. Und manche, wie diese Lorenfahrt, die ich erwähnt habe, die fand ich überhaupt nicht gut zum Beispiel, weil das irgendwie so, trotz limitierter Steuerung hat sich das irgendwie uncool angefühlt. Und da musst du es trotzdem 3-4 Minuten machen, weil es jetzt ein Part des Spiels ist. Ne? Und da wirst du recht häufig reingeworfen. Die isometrische Perspektive wird auch ein bisschen zu einem Problem. Also die sieht sehr cool aus, finde ich grundsätzlich. Und wenn du sie bei einem Rollenspiel dann drin hast, so diese 3/4-von-oben-Perspektive, gibt es einem noch einen ganz eigenständigen Look. Aber später gibt's Sprungeinlagen mit dem Ding. Und Sprunganlagen, natürlich Mario hat einen Schatten, das heißt, du kannst dich daran so ein bisschen orientieren, aber du kommst dann an so Stellen, wo du zum Beispiel so eine Stallwand hochhüpfen musst. Das heißt, du musst ein bisschen nach Gefühl springen. Und wer mal so Spiele wie Landstalker oder andere Sachen gespielt hat, wo man mit isometrischen Sprüngen dann rechnen muss, weiß, dass es nicht allzu das Geilste ist. Es ist nichts, was jetzt hardcore schwer ist, aber es kommen tatsächlich ein paar Passagen, wo du so ein bisschen, okay, ich fühle mich so ein bisschen durch die Steuerung. Kannst du auch mit Analogstick oder Steuerkreuz machen. Und da fand ich auch mir vielleicht so optionale Steuerungsmöglichkeiten, wenn ich nach oben auf dem Steuerkreuz drücke, dass du vielleicht in die Diagonale gehst, statt direkt nach oben, damit du ein bisschen präziser damit agieren kannst. Solche Alternativen gibt's gar nicht. Ne? Und diese Sprunganlagen hätte ich zum Beispiel nicht gebraucht, wo es mein Gefühl war, oh, lass das nochmal bewusst schwerer machen für die Kids damals, damit sie nicht so schnell durchs Spiel durchkommen. Sowas hätte ich zum Beispiel nicht gebraucht. Ansonsten, Schwierigkeitsgrad ist relativ niedrig. Wie gesagt, die Kämpfe machen aber Spaß. Ich bin nicht immer mit dem Timing zurechtgekommen, für die Sonderattacken. Weil nach jeder Attacke kannst du immer mit dem unterschiedlichen Zeitfenster noch mal auf den Angriffsbutton drücken. Und dann gibt's einen stärkeren Angriff oder deine Abwehr wird noch mal verstärkt. Und kannst du Kombos aufbauen, was natürlich übrigens auch dafür sorgt, dass die Kämpfe dann schneller abgehen. Ja, je mehr Kombos du hast, desto Angriffsverstärkungen und so weiter. Mit jeder Waffe, die du ausrüstest, ändert sich dein Timing. Die Gegner machen bewusst, wenn sie dich angreifen, oh, ich mach noch mal Pause und dann greife ich an, damit du das Timing nicht hinbekommst. Dann machen
sie eine Rolle noch mal vor dir und sowas.
Ja, und ich krieg das nicht immer zu 1000% hin. Wenn du es hinkriegst, dann ist es auch ein ganz cooles Gefühl. Da kriegst du auch wirklich so Bonusschaden und alles drum und dran. Aber das ist etwas, wo ich jetzt immer noch, gerade wenn ich Waffen gewechselt habe, so ein bisschen struggle. Mhm. Ne? Ansonsten aber waren es wirklich entspannte und spaßige 2 Nachmittage oder so. Also wenn ich es damals auf dem Super Nintendo gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich ein größerer Fan dann davon. Und wie gesagt, ich bin doch ganz positiv überrascht, wie viel vom Spirit von Paper Mario und Mario und Luigi hier schon drin steckt.
Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass man, also ich finde es auch top, macht echt viel Spaß, ist super kurzweilig. Sie hätten ein bisschen stärker noch schauen können, was für Sachen sie vielleicht erst später eingebaut haben und hätten die dann noch hier ergänzen können. Ich habe zum Beispiel mir das echt angewöhnt über die Jahre. Das funktioniert ja so, das Kämpfen in den Mario-Rollenspielen, dass die Gegner in der Oberwelt rumlaufen. Mhm. Also du siehst die vorher, es gibt keine Zufallskämpfe. Und wenn es zu einem Kontakt kommt zwischen Charakter und Gegner, dann wird ein Kampf initiiert. Und bei den späteren Spielen ist es so, dass wenn du die mit dem Hammer schlägst oder draufspringst und dadurch einen Kampf einleitest, dann hast du einen Vorteil. Dann machst du schon mal initial Schaden oder du hast irgendeine andere Art von Perk. Und genauso ist es auch, Schildkröte in der Oberwelt bewirft dich mit einem Panzer, du wirst getroffen, Kampf geht los, du nimmst Schaden. Das bringt ein bisschen mehr Interaktion in diese Einleitung des Kampfes rein und das funktioniert hier noch nicht. Also du kannst auf die Gegner springen oder kannst die auch schlagen, aber es hat gar keinen Effekt und so. Und ich finde das so wahnsinnig schwierig, das aus meinem Kopf zu kriegen, zu denken, ich muss da jetzt irgendwie cool hinlaufen und irgendeine Aktion machen, weil es ist hier letzten Endes noch irrelevant. Das hätte man gerne übernehmen können. Und natürlich ist es auch so, wenn man sich das mal genauer im Detail anschaut, was hier Rollenspiele ist, ist wirklich super basic. Also das ist jetzt kein ein Baldur's Gate, um es jetzt mal ganz doof zu sagen. Das ist halt so, Skills zum Beispiel, die sind fest daran geknüpft, wenn du Level 3 erreichst, dann kommt die Fähigkeit dazu, bei Level 7 dann nochmal das und so. Das Spiel steuert ganz, ganz stark die Entwicklung der Charaktere. Du kannst da nicht sagen, ah, ich mache jetzt Mario zum Heiler und Mello wird später mein Tank werden. Das ist alles so, wie das Spiel das in einem sehr eng abgesteckten Rahmen dir möglich macht. Also das muss man natürlich wissen, aber dann hat man glaube ich, echt eine schöne Zeit. Das ist ein gutes Spiel, glaube ich, für Leute, die keine große Erfahrung einfach auch mit Rollenspielen haben. Dann hat man hier echt ein schön buntes, fröhliches, zugängliches Mario-Spiel.
Es ist super leichtfüßig nach all den schweren Brocken der letzten Zeit. Und so geil ein Baldur's Gate 3 ist, so zwischendurch mal so ein Rollenspiel hatten zu haben, wo du dich nicht dann in 3 Millionen Richtungen bewegen kannst, ist auch mal ganz nett. Und wie gesagt, es ist so super charmant und auch schon im Original so charmant gewesen. Es ist interessant zu sehen, da hatten wir auch drüber geredet, Fabian, wir bekommen in ein paar Monaten ja das Remaster von Paper Mario 2 für die Nintendo Switch, also vom GameCube-Spiel, die Legende vom Äonentor. Und das ist ja schon mal fundamental um einiges weiterentwickelt als das, was wir hier gesehen haben. Ist natürlich interessant, warum wir so nah beieinander zwei Mario-Rollenspiele bekommen. Ist es vielleicht, weil Nintendo sich jetzt sagt, okay, wir wollen mal gucken, welches kommt besser bei den Leuten an und gucken, in welche Richtung wir jetzt weiterentwickeln. Weil ich hätte jetzt nichts gegen neu entwickeltes Super Mario RPG 2. Ja, in dem Style. Also wenn ihr sagen, wir wollen da mal fortsetzen oder das irgendwie in der Art machen, vor allem auch mit bestehenden Charakteren. Also Bowser macht hier wieder enorm viel Spaß zum Beispiel. Und Peach ist natürlich auch ganz klassisch mit dabei. Das könnte aber alles nochmal ein bisschen storytechnisch eine Auffrischung gebrauchen, um im Jahr 2024 oder so einzukommen und nicht 96.
Ja, ich als jemand, der gar keine Berührungspunkte mit dem Ursprungsspiel als auch jetzt mit dem Remake hat, ich habe mir ein bisschen Sachen übers Wochenende halt so angeguckt und ich finde das schon allein abgefahren, dass sie sich dazu entschieden haben, das zu remastern, zu remaken, weil inhaltlich das zum Teil halt überhaupt nicht zum Mario-Brand gehört. Ich habe so Szenen gesehen, wie Mario so zurückgehalten wird, weil er so ein Todjungen oder Kind so auf die Fresse geben möchte.
War das schon mal?
Ja. Also das war tatsächlich auch aus dem Remake dann eine Szene oder ganz andere Sachen, wo man sich denkt, okay, das ist also Nintendo 2023 veröffentlicht sowas auf jeden Fall nicht.
Also die hätten ja sonst nur, es sind ja nur noch Standardcharaktere da, ne? Wenn du dann Paper Mario auf der Switch dir angeguckt hast, oh, jetzt habe ich was mit dem Koopa zu tun, der normal ausschaut, und dem Toad zu tun, der normal ausschaut. Auch, hier sind das Charaktere.
Aber auch die Art und Weise, wie mit diesen Charakteren interagiert wird, dass es zum Teil so ein bisschen rougher ist. Hier und da würde man sogar sagen, dass das mehr Charakter hat.
Natürlich.
Und allein das finde ich schon super, super spannend. Ich finde, also ich habe jetzt viel mehr auch vom die Version des Super Nintendos angesehen. Da finde ich den Style vielleicht so ein bisschen noch charmanter. Ich finde das vielleicht ein bisschen zu clean, das Remake. Aber ich habe es selber auch noch nicht gespielt.
Musst du mir mal angucken. Also es ist natürlich Render gegenüber Polygonoptik im Render-Look so ein bisschen. Mhm. Aber sieht schon fantastisch aus, finde ich. Also es ist schon richtig gut. Und nicht zu vergessen, Musik. Großartig. Ja, stimmt. Kannst du auch die originale Super Nintendo-Musik wählen. Yoko Shimomura hat Kingdom Hearts gemacht, Street Fighter 2 gemacht und sowas. Und hört sich auch hier in der Remastered-Fassung großartig an. Es hat fast schon eher dann so, ja, Kingdom Hearts oder Final Fantasy-Charakter, wenn die Musik da so mitschwingt, mit dem Mario-Touch. So richtig gut gemacht.
Erscheint exklusiv für die Nintendo Switch. Und das ist auch ein Punkt, den ich kurz bei euch abfragen wollte. Für 60 Euro ist Nintendo-Vollpreis. Seid ihr der Meinung, dass das gerechtfertigt ist der Preis oder hättet ihr das lieber für zum Beispiel 39,99 gesehen?
Schwierig. Mhm. Also es ist immer, man sollte nie immer rein Stundenanzahl gegen Spielpreis gegenrechnen, weil du bekommst immer unterschiedlich was daraus. Nichtsdestotrotz, in der aktuellen Zeit musst du natürlich immer gucken, was willst du als Gegenwert da konkret haben. Für mich persönlich auch ein Mario Wonder, was jetzt nicht das ultralängste Spiel verglichen mit anderen Sachen war, wäre mir das persönlich den Preis wert gewesen, hier auch. Ich kann mir das zumindest so zurechtlegen dann, da ich aus Tears of the Kingdom dann 120 Stunden rausgekriegt habe, dafür einen Zehner mehr bezahlt. Das war, glaube ich, 70, ne? Und war ich die Preisempfehlung?
Ja.
Meine ich, ist das wieder im Lot in meinem Nintendo-Gameplay und so weiter hier. Aber ich muss natürlich bewusst sein, wenn ihr rein für die Story so knapp 10 Stunden brauchen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sind 7 Stunden durch haben oder so, wenn die wissen, was sie dann damit machen. Dann fühlt sich vielleicht ein bisschen nicht ganz so cool an, dass man gleich 60 für ausgegeben hat.
Ich hätte lieber 10 Euro mehr bezahlt, wenn Tears of the Kingdom 50 Stunden kürzer gewesen wäre. Tatsächlich, damit ich das realistisch auch hätte bewältigen
ich
können.
Ich hätte 10 Euro mehr bezahlt, wenn es 50 Frames mehr gehabt hätte. Pro Sekunde.
Da fällt ich doch nicht
auch ein Gag? was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, ich finde bei... das passt hier schon, weil den Leuten ist es ja nicht, wenn du jetzt sagst, das ist das Super Nintendo-Spiel, das läuft jetzt in 60 Frames, ansonsten ist es unverändert, würde ich sagen, nee, es passt vielleicht nicht. Aber hier, wenn du das jetzt jemandem hinsetzt, der irgendwie 18 ist und der für den ist das ein Switch-Spiel, der erkennt nicht, ach Moment, das ist ja ein 27 Jahre altes Super Nintendo-Spiel geremaked, das hat die gleiche Wertigkeit an sich wie ein modernes Switch-Spiel. Ich finde das hier schon okay. Das so zu machen, ja, tatsächlich.
Ist ein bisschen ein anderer Fall als jetzt mit Last of Us Remake, wo wir das nochmal besprochen hatten, weil da hattest du ja, wo das für 80 Euro damals noch rausgekommen ist vom ersten Teil, konntest du immer noch für einen Zehner dann die Originalversion oder das PS4 Remaster holen. Dann hattest du eben exakt das gleiche Spiel mit schlechterer Grafik. Hier hast du natürlich auch ein Spiel, was ähnlich ist oder nah dran ist mit schlechterer Grafik, aber es ist ein Unterschied zwischen einem Super Nintendo RPG und 25 Jahre später erschienenen Remake.
Lasst uns mal, wenn Paper Mario das GameCube-Spiel rauskommt, das Remake, diese Diskussion nochmal fortsetzen, weil da finde ich es spannend. Metroid Prime Remastered zum Beispiel hat, glaube ich, 40 gekostet. Ja. Und hier würde ich auch sagen, 60 wären zu viel gewesen, weil das war technisch schon exzellent. Ja. Die haben nicht so viel überarbeitet und das Paper Mario GameCube auf der Switch sieht jetzt auch nicht aus, als wäre hier alles komplett neu erfunden und neu gemacht worden. Ich glaube, da muss weniger Arbeit reingehen als in das Super Mario RPG, was wir gerade haben. Und du hast da auch noch Sachen, zum Beispiel, es wird ja nicht mehr mit 60 Frames laufen wie auf dem GameCube, sondern nur noch mit 30, was die Leute schon mal nicht so geil gerade finden.
Oh, ist das spannend,
ob das 40 oder 60 kosten wird.
Ja, ich befürchte fast 60, aber ich werde auch bei dir, Fabian, ich kann sowieso nicht verstehen, warum das nur mit 30 live laufen soll. Also, okay. Ja, aber eine Switch ist wahrscheinlich so stark wie ein GameCube, ne? Nein, du hast ja jetzt 16:9, das heißt, es muss viel mehr Grafik dann darstellen. Spiel ist aber geil, ne?
Das stimmt.
Weil das Spiel an sich ist schon die 60 Euro wert. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel kosten jetzt gebrauchte Ausgaben. Sind ja mittlerweile sau teuer geworden, ne?
Ey, das werde ich nie vergessen, wie ich auf dem Flohmarkt meine Aeon-Tor-Version für ein 20 oder so rausgeballert habe. Das ärgere ich mich bis heute. Aber naja, sei es drum. Spannend. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für eure Mario-RPG-Eindrücke. Falls ihr das euch zulegen wollt, 60 Euro für die Nintendo Switch. Oder falls ihr das Spiel selber gespielt habt und gerne zur Diskussion beitragen wollt, gerne unten in die Kommentare. Mario-RPG und PlayStation Portal ist nicht das einzige Thema, was ihr mitgebracht habt. Fabian, ich finde dein Spiel ganz interessant. Habe ich vorher noch nie was zugehört. Nennt sich Ast Libra Revision.
Ja, habe ich vorher auch nie gehört. Habe ich eine Pressemitteilung bekommen zum Thema, ja, erscheint gerade für die Switch, ist also Ende letzter Woche rausgekommen, quasi zeitgleich zu Paper Mario. Dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, habe gesehen, das Spiel ist vor einem Jahr auf Steam erschienen, hat da irgendwie 18.000 User-Bewertungen, die in der Summe eine Wertung von äußerst positiv ergeben. Da habe ich gesagt, ja, gucke ich mal rein. Kostet ungefähr 20 Euro, sowohl auf Switch als auch auf PC und ist im Grunde genommen ein Action-Rollenspiel. Ursprünglich erschienen unter dem Namen Ast Libra. Dieses Revision ist eine neue Version, an der jetzt etwa 2 Jahre gearbeitet wurde. An dem Ast Libra vorher hat eine Einzelperson, die den Codenamen Kaizo trägt, 14 Jahre gearbeitet. Es gab mit dem oder der Person ein AMA bei Reddit vor kurzer Zeit, wo man viele Fragen auch stellen konnte dazu. Wir sehen jetzt schon hier das Spiel... ist grundsätzlich alt, aber das hat alte Wurzeln. Das hat mal als browserbasiertes Flash-Spiel begonnen. Das sieht in dem Look noch ein bisschen an. Es ist aber spielerisch super interessant, weil ich dachte erst, das ist ein Metroidvania-Spiel. Das ist es aber nicht so, sondern es ist wirklich ein Action-Rollenspiel, was die Rollenspiel-Komponenten auch sehr, sehr ernst nimmt. Du hast extrem viele Waffen, die du findest, die nicht nur sowas haben wie... die Waffe macht 17 Schaden und die macht 20, sondern die haben dann auch Sachen wie Gewicht, Handling, auch solche schrägen Ideen, von die ihr jetzt gerade verpasst habt. Ich bin ein bisschen froh, dass er es nicht gesehen hat, weil das ist ein relativ weirder Moment in diesem Trailer.
Während du Handling sagtest in der Szene.
Da sieht man so Frauen mit großen Brüsten, die dann da irgendwie wackeln und dann triggern die da eine Attacke. Okay. Das passt überhaupt nicht in das Spiel rein. weil das Spiel ist sehr ernst grundsätzlich, also zumindest die ersten Stunden, die ich gespielt habe. Es geht darum, wir sehen hier Junge und Mädchen. Man beginnt als Kind, das Mädchen wird von Monstern entführt, dann vergehen einige Jahre, man lernt diesen Raben kennen, namens Karen heißt der. Der begleitet einen dann, man lernt immer neue Fähigkeiten dann dazu und besiegt immer stärkere Monster. Super tiefgründig, weil du selber kannst auch, also du hast nicht nur die vielen Waffen und Rüstungen, die ganz viele verschiedene Effekte haben, sondern du kannst auch, du hast einen Vorrat an Edelsteinen, sowas wie, ich sag jetzt mal 26, und du hast dann eine Menge an Skills, und der Skill zum Beispiel, dass du rennen kannst oder Doppelsprünge machst, verbrauchen dann jeweils 3, und irgendein super krasser Angriff verbraucht 8, und du kannst dir ganz viele verschiedene Loadouts bauen an Fähigkeiten, die du miteinander kombinieren möchtest, genauso wie ich will vielleicht die Rüstung tragen, ich möchte jetzt hier aber einen Morgenstern benutzen und da ein Schwert. Das kann dazu führen, dass du bei manchen Endgegnern dann zum Beispiel gar keinen Schaden machst, weil du komplett dich einfach falsch aufgestellt hast in der Situation. Dann wieder rangehst, sagst, okay, ich level jetzt hier nochmal kurz oder ich passe meine ganze Ausrüstung an. Hab mich da super drin verloren, für eine Weile einfach rumzuprobieren. Es geht dann auch so weit, dass du, die Spielwelt ist ja so klassisch 2D, du kannst an bestimmten Stellen noch hingehen mit der Spitzhacke so Minecraft-mäßig dir einfach Sachen da rauskloppen, damit du wieder Ressourcen hast, um dir Sachen herzustellen. Es gibt also auch Crafting. Es ist wirklich komplex. Teilweise coole große Endgegner. Es bleibt natürlich immer bei diesem etwas bei diesem einfach nicht so super detaillierten Look. Auch die Animationen sind etwas eckig. Man sieht das hier. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte das alles relativ wenig Animationsphasen.
Aber das sieht schon nach einer Stilistik aus. Also, dass das so seinen Style einfach ist.
Ich glaube, es ist aber tatsächlich eher aus einer Notwendigkeit ursprünglich entstanden. Und dann wurde viel jetzt in den letzten 2 Jahren mal neu texturiert und so. Der hat ursprünglich auch mit solchen Assets aus Libraries gearbeitet. Also einfach bestehende Sachen. Und hat das Spiel gebaut. Ist auch super viel Story drin. Also am Anfang das ganze Intro, da wird erstmal richtig lange nur gelabert. Das Spiel sagt dir das sogar auch von wegen, hey, wenn du jetzt anfängst, möchtest du dir das alles angucken? Da ist wenig Action und viel Gerede. Du kannst auch alles überspringen. Spielt es leider nicht auf Deutsch. Also wenn man darauf Wert legt in all den Menüs, es gibt relativ viel Text, alles zu verstehen. Es gibt 4 Sprachoptionen, die sind aber Englisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch. Weiß nicht, ob sie das nochmal überarbeiten, aber ich hab da echt meinen Spaß mit. Also es ist wirklich mal eine andere Art von Spiel. Es ist genau das Gegenteil, wo wir bei Super Mario gesagt haben, eben, es ist ein super einladendes, leichtes, lockeres Spiel. Hier musst du dich Bock haben, dich reinzuarbeiten, dich mit ganz vielen Mechanismen zu beschäftigen. Auch wie wir eben gesehen haben, wenn man so in die, da war so ein Kampf gegen so einen großen Boss, dann ist das super flashy, ganz viele Zahlen, ganz viele Münzen fallen daraus und du denkst so, okay, das ist alles super easy und es geht darum, dich die ganze Zeit zu belohnen. Du musst aber auch dann wirklich den Schild hochnehmen, Attacken blocken, Projektile abwehren, sonst bist du halt auch selber einfach super schnell tot. Es vermischt so ein bisschen Action-Rollenspiel und eben viel Looten und Sachen bekommen mit anspruchsvollem Gegner lesen, Sachen richtig interpretieren und auch sich gut verteidigen. Also ich finde es interessant. Ich würde, schade, dass du noch nicht dazu gekommen bist, das zu spielen, Gregor. Mich würde auch deine Meinung interessieren. Aber ich finde es cool. Also wenn man Bock auf dieses Genre hat, es gibt, glaube ich, bei Steam auch eine Demo dazu. Weiß nicht, wie das bei der Switch-Version ist. Kann man mal reinschauen und kann da das Spiel ein bisschen anspielen, wenn man das möchte. Heißt, ich muss es immer nachgucken, weil ich es nach 3 Minuten vergessen habe.
Ast Libra
Revision. Findet man jetzt für die Switch und gibt es auch für Steam. Ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, das läuft da einwandfrei.
Ja, ich hatte es kurz angemacht am Wochenende auf der Switch und dann den Bildschirm in 500 Zahlen explodieren gesehen und dann Mario RPG erstmal wieder angefangen. Weil ich sage, okay, da beschäftige ich mich, wenn ich den Kopf dafür habe.
Da musst du echt ein bisschen Zeit und Ruhe für mitbringen.
Ich versuche gerade nachzugucken, ob es eine Demo dafür gibt. Aber
guck mal nach, dann kannst du weiter
moderieren. Ja, ich wollte dich aber tatsächlich gerade fragen, weil du das Steam Deck angesprochen hast. Das interessiert mich tatsächlich einfach persönlich. Jetzt hast du wahrscheinlich letzte Woche ärgernd festgestellt, dass die OLED erschienen ist. Ist das ein Ding, dass du da auch noch mal investieren willst und dann stattdessen dein Steam Deck verkaufst?
Ja, auf mein Steam Deck. Ich habe mir schon eine OLED bestellt. Ich finde, also ich nutze das keinen PC mehr gehabt. Ich finde das jetzt gerade auch nicht mit der Switch-Demo. Das muss Gregor vielleicht derweil nachgucken. Ach so, ich habe hier mit meinem Mikrofon wohl Probleme. Ich erzähle schon mal weiter. Steam Deck OLED, ja, kaufe ich. Natürlich, also ärgern wäre jetzt der falsche Ausdruck. Ich habe 512er LCD Steam Deck. Das war bis vor ein paar Tagen das Top-Steam Deck. Jetzt ist es ungefähr das hinterletzte Ding, was man nicht mal auf Schulhof geschenkt bekommen möchte.
Gefühlt.
Das hat ein paar hundert Euro im Wert verloren, aber wir müssen auch gucken, wie Valve hier agiert hat. Und ich finde das eigentlich relativ okay dem Kunden gegenüber, weil sie haben gesagt, okay, wir haben hier ein neues OLED-Modell mit 512, wir haben auch eins mit 1 Terabyte. Die Preise sind aber die von den vorherigen Top-Modellen mit weniger Speicher. Und als ich es initial gehört habe, habe ich gedacht, ja, okay, OLED-Update bei der Switch ist nett und so, brauche ich aber nicht. Aber sie haben ja auch viele andere Details geändert, viele kleine Fixes hier und da gemacht an dem Ding, der Akku hält länger. Für mich ist das wert und ich bin auch bereit, da zu sagen, okay, das kostet mich ein bisschen Kohle, aber ich nutze das Steam Deck echt super viel, finde, dass sie total viel auf Community-Feedback eingehen. Er hat sich echt schon eine Menge getan, seitdem ich mein Steam Deck habe. Ich habe es auch eine Weile, von daher ist es für mich auch okay, das jetzt zu verkaufen. Die sind da echt dran und ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät, deswegen unterstütze ich das. Gleichwohl, ich verstehe jeden und jede, der oder die sagt, ey, ich habe das vor einem Monat gekauft und jetzt ist das Ding 300 Euro weniger wert und ich bin sauer darüber. Natürlich ist das blöd und vielleicht muss Valve da irgendwie nochmal gucken, ob sie eine Art Trade-in-Programm anbieten oder so, weil de facto das 512er, ich habe, glaube ich, 680 dafür bezahlt. Das ist der Preis, den jetzt das 1 Terabyte OLED kostet. Mhm. Und Valve verkauft die jetzt seit der Einführung so general überholt mit ein Jahr Garantie für 379.
Oh, wow.
Und das war, wie gesagt, vorher das Topmodell. Das ist schade, aber so ist es. Und ich finde es gut dennoch, dass sie das Gerät jetzt haben, weil der eine Nachteil oder der eine Nachteil im Vergleich zur, wenn ich mal Switch OLED gespielt habe, war schon, das Steam Deck Display war okay. Aber das war einfach ein Vorteil, der da noch bestand. Und jetzt da auch ein OLED-Display zu haben und vor allen Dingen auch ein bisschen größer. Steam Deck hat einen wahnsinnig großen Rand
um
das Display. Und das ist jetzt 7,4 statt 7 Zoll. Also ich bin happy damit und kaufe mir das ganz gern.
Hast du dir vielleicht nicht überlegt, dann doch auf das, wie heißt das, Legion Go?
Nein.
Weil ich hatte das in der Hand vor ein paar Tagen. Ich habe damit ein bisschen ausprobiert.
Also was ist das Legion Go?
Das ist, also wenn ich das jetzt nicht durcheinander, ich meine, dass es das Gerät war, ist noch ein Handheld-PC, aber wo du noch so gefühlt einfach so einen Laptop-Bildschirm mit zwei Switch-like-Controllern in der Hand hast, die du auch abnehmen kannst, die du dann auch zum Beispiel als so virtuelle Maus benutzen kannst. Da gibt's so einen Ständer, wo du den einen Controller reinpackst und dann funktioniert er wie eine Maus. Noch eins der vielen Steam Deck-Konkurrenten, die rausgekommen sind. Ich glaube, bisher läuft's nur auch mit eigener Software, wenn ich mich nicht irre. Also muss man gucken, ob du da vielleicht nochmal Windows oder so standardmäßig installieren willst. Und ich habe auch nur kurz mal das ausprobiert, jetzt nicht ausführlich.
Aber das will man ja nicht. Also du willst ja kein Windows auf diesen Dingern installieren. Und teilweise musst du das aber. Also ich habe jetzt eben total albern
reagiert. Warum willst du kein Windows da drauf haben? Da läuft ja noch alles.
Nee, ich glaube, du meinst es ironisch wahrscheinlich. Aber das ist das große Argument für das Steam Deck, warum ich das Steam Deck immer verteidige. Finde, dass auch die ganze Software-Oberfläche, das ist einfach super gut, das funktioniert schnell, das ist sauber und aufgeräumt und so. Und ich wollte es eben gar nicht schlecht reden. Ich glaube, dass das Legion Go, das von Lenovo und auch das ROG Ally von Asus, das habe ich auch mal in der Hand gehabt, dass das coole Devices sind. Die sind natürlich auch neuer, die sind teilweise auch performanter als ein Steam Deck. Aber ich würde das nicht aufgeben wollen, da eben dieses System zu haben, wo eben das eigene Betriebssystem von Valve drauf läuft, gegen so ein Gerät, wo ich wieder ganz viel frickeln muss und mich mit Windows rumärgere und das eben nicht mehr habe. Habe auch von vielen Leuten gelesen und gehört, die gesagt haben, hey, die haben ihr Steam Deck verkauft, haben sich was anderes geholt und sind dann später wieder zurückgekehrt. Da bin ich gerne bereit, diesen Komfort oder dieses etwas gelenktere auch in Kauf zu nehmen. Aber nichtsdestotrotz, das Legion Go ist bestimmt ein cooles Device. Aber ich habe keine Ambition, irgendwie vom Steam Deck wegzugehen, weil einfach, ich weiß, dass die Sachen, die ich bei Steam habe, alle darauf oder viele darauf laufen werden.
Ich hatte es nochmal kurz in der Hand ein bisschen probiert, wäre auch nicht für mich, weil ich auch nicht viel mit dem Steam Deck gemacht habe. Aber die Konkurrenz schläft eben nicht. Ja? Und das ist so gut, wie als damals inflationär diese ganzen Retro-Style-Handhelds rausgekommen sind.
So.
Kommen auch nur jede Woche neues
kommen
raus,
da drei neue raus.
Ja. Wo du sagst, okay, das Einzige, was anders ist, jetzt ist eine andere Zahl hinten im Menünamen oder so. Ne? Und dann hast du trotzdem jetzt nochmal zwei Sticks und kannst jetzt Super Nintendo spielen. whatever, aber man blickt nicht so direkt durch. Wie du aber sagst, Fabian, mit dem Steam Deck ist man natürlich, weil das so der aktuelle Standard ist, auch wahrscheinlich am besten beraten, weil dann hast du den wenigsten Stress und du hast ja deine Steam Library, wie dann damit funktioniert.
Ja, du darfst auch nicht vergessen, du hast eine riesige Community, die eben ein Steam Deck besitzt und wenn du in andere Bereiche gehst, zum Beispiel, ich möchte darauf mal irgendwie ein Spiel emulieren oder Tool XY verwenden, da du einfach weißt, die Millionen Leute besitzen das und sind da irgendwie organisiert und haben Reddit-Gruppen und können dich da supporten. Das ist immer jetzt im Moment zumindest leichter, bis halt irgendwie mal ein Gerät kommt, was es schafft, das Steam Deck aus dieser Position zu drängen. Ich glaube aber persönlich, dass das sehr, sehr schwierig wird und wahrscheinlich mache ich mich jetzt total zum Affen und nächstes Jahr gibt's was viel Geileres. Ich glaube nicht, dass wir sehen werden, dass irgendein Gerät, sei es ein Asus ROG oder ein Lenovo Legion, das Steam Deck vom Markt verdrängen werden oder aus dieser Führungsposition verdrängen.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte man nicht theoretisch mit dem Steam Deck mit der PlayStation streamen? Also könnte man da nicht darauf?
Ja, es geht.
Also dann nicht hättest du ja, hättest ja genau den Komfort, den du mit dem PlayStation Portal hast.
Aber nur, wenn du Streaming-Spiele von PlayStation spielst und kannst nicht von deiner PS5 streamen darauf.
Also könntest du nicht das mit dem Steam Deck Remote-Play machen?
Geht das Remote-Play? Ich glaube, es geht über Tools und so. Also das ist jetzt gefährliches Halbwissen.
Weil der Controller muss ja auch supported werden.
Das funktioniert, glaube ich. Ich kann das gleich mal nachgucken. Das ist aber wieder was, wo ich sagen würde, das ist mir dann zu viel Gefrickel, weil dafür ist das Steam Deck jetzt auch nicht von Haus aus vorgesehen. Da würde ich wieder eher den Portal Remote Player verwenden tatsächlich. Mhm. Also weil das Steam Deck auch, ist auch schwerer und klobiger und der Screen ist größer. Ich finde PS5-Spiele, ich möchte nicht Spider-Man auf einem Display spielen, was zumindest so groß ist, wie es auf einem Handheld möglich ist. Und dann ist es auf dem Portal eben noch mal ein bisschen größer. Okay. Dann.
Ich habe es hier auf jeden Fall stehen, definitiv möglich, mit dem Steam Deck Remote Play zu machen. Alles klar, hier als letzten Tagesordnungspunkt, Gregor, versprochen, diesmal vergesse ich es nicht. Und zwar ist das Robocop Rogue City.
Ja, bevor ich es nächste Woche dann vergessen habe, weil ich schon letzte Woche durchgespielt habe. Ist geil. Es hat mir viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ups, ich hatte schon mich ausführlich
ausgelassen. Ich erinnere mich, dass du die Demo mal mitgebracht hast und jetzt hast du es wahrscheinlich durchgespielt.
Danke dir. Genau, ja, die Demo hatte ich mir mal angeschaut ausführlich und dann das auf dem PC jetzt weitergespielt. Jetzt muss ich noch ein bisschen in mich gehen, weil es jetzt schon jetzt anderthalb Wochen her ist, dass ich durch habe. Ich will sagen, 12 bis 14 Stunden oder so gespielt und habe die Story da abgeschlossen. Wobei es ist jetzt nicht so, es gibt zwar Sidequests in dem Game, wir haben schon gesagt, das ist ein Sandbox-Style-Game, wo du in die Rolle von Robocop reinkommst, anknüpfend an den zweiten Robocop-Film. Und die haben Peter Weller wiederbekommen. Das ist tatsächlich der echte Peter Weller, der dann Robocop spricht und originalgetreu für seine 70 plus Jahre sich immer noch gut anhört. Es zeugt von sehr viel Reverenz und Liebe gegenüber dem Franchise sozusagen, wie das hier alles designt ist. Man ist wohl wieder in Detroit und muss dann als Robocop ein neues Abenteuer bestehen, inklusive nicht nur großen Cases, die man innerhalb der Hauptstory angeht, wo es dann wieder um Leute geht, die mit der eigenen Vergangenheit zu tun haben, sondern auch vielen normalen Polizeikram, inklusive, das hatten wir ja auch schon gesagt in der Demo, dass ich zum Beispiel den Beschwerdedesk übernehme als Robocop und mir dann anhöre, was die Leute dann so, was sie so ärgert. Oder ich musste auch meine Katze aus einem brennenden Haus retten und solche Sachen machen zwischendurch, weil Robocop, der hilft. Und es hat viel Spaß gemacht. Es ist ein Unreal Engine 5 Game, wenn ich mich nicht irre. Es sieht gerade mit den Charaktermodellen, vor allem, wenn du mal in den Part kommst, wo du Tageslicht siehst, anstatt nur die Nacht sehen mit viel Neonbeleuchtung. Es hat echt ein paar coole grafische Geschichten drin. Also so, was die Spiegelung im Wasser oder so Wasserspiegelungen angeht. Du siehst zwar nicht Robocop selbst, aber die Umgebung sieht da ganz cool drin aus. Du merkst, dass es kein AAA-Spiel ist, sondern das ist von den Leuten gemacht, die unter anderem dieses Terminator Resistance, würde ich sagen, vor ein paar Jahren gemacht haben und auch das unsägliche Rambo-Spiel vor langer Zeit. Aber die haben sich mittlerweile gebessert, ein polnisches Studio, was dran gesessen hat. Aber ich hatte durchweg meinen Spaß, muss ich sagen. Die Bedenken, die ich bei der Demo geäußert habe, von wegen trägt sich dieses Konzept für so lange Zeit, so viel länger hätte es jetzt nicht sein müssen. Mhm. Ne? Weil du merkst schon, okay, wenn du deine Sandbox-Komponente hast, also vieles auch mit geführteren Leveln, die ein bisschen breiter sind, aber du hast trotzdem so ein paar kleine Aufgabenstellungen, die du machst. Geh mal hier zu einem Stahlwerk oder irgendein Hochhaus, durch das du dich da durcharbeiten musst. Aber du kommst immer wieder in so eine kleine Detroit-Sandbox rein, wo dann viele Sidequests mit dabei sind. Und die wiederholt sich ab und zu mal mit veränderten Aufträgen und zu veränderten Tageszeiten, wo du da unterwegs bist. Aber ein Sandbox-Spiel mit einem Charakter zu machen, der so ganz langsam läuft nur. Selbst wenn du ein bisschen schneller machen kannst mit der Shift-Taste, ist trotzdem anstrengend nach einiger Zeit.
Worauf hast du gespielt?
Auf dem PC habe ich gespielt.
Okay. Läuft ja. Das auf dem Steam Deck?
Auf dem Steam Deck habe ich es nicht probiert. Es könnte laufen. Es ist Unreal Engine 5, wie gesagt, meine. Ich weiß nicht, ob das mit dem Steam Deck eventuell Problemchen macht. Also da hatte meine 3070 keine Probleme, zum Glück nicht. Das auf Ultra und alles laufen zu lassen. Es hat ein gutes Schussgefühl aus der Ego-Perspektive. Du hast eine schöne Varianz mit den Waffen. Es hat interessante Story-Wendungen. Du merkst, wie gesagt, das ist kein AAA-Spiel. Das ist gerade so, wenn man die NPCs mal mit denen zu tun hat. Und das schon ein bisschen Konzessionsentscheidungen machen mussten. Und wie gesagt, nach so 10, also Gewaltgrad ist auch da, ein Skilltree, den man aufleveln kann, also viel interessanter Krams, der beigetragen wurde, damit du dich dann schön weiterentwickeln kannst über Spiel, also leichte RPG-Elemente. Aber so die einzelne Formel mit dem Sandboxen und so weiter, so viel mehr Zeit hätte es nicht vertragen. Die Bosskämpfe sind nicht so geil, finde ich, vom Ablauf her. Mhm. Du hast manchmal so diese typischen, okay, ein übergroßer Gegner, der dich ohne Ende beballert und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich meine Salven da darauf abfeuere und möglichst Energie habe. Oder du kommst in einen Raum und dann respawn gefüllt ohne Ende immer bestimmte Einheiten, die du alle weghauen musst. Mhm. Und das wird ein bisschen inflationär gemacht und ein bisschen zu lang hier und da. Es hätte alles noch mal ein kleines bisschen knackiger sein dürfen. Und da ich auf PC gespielt habe, als Ego-Shooter natürlich Maus und Tastatur und so weiter, war ein bisschen viele Knöpfe, die man so im Blick haben muss. So WASD, Shift laufen und so weiter, alles klassisch. Du springst natürlich nicht mit Robocop, aber du hast dann so Skills, die aufgewertet werden, die dann auch so ein paar Bonussachen geben. Oder so eine Schockattacke, womit man Gegner noch mal lähmen kann, bevor man sie abballert. Das ist alles noch mal in der Tastenreihe unter WASD verbaut. Oh yeah. Und ich musste ab und zu schon mal gucken, wo ist mein Daumen jetzt hier gerade drauf? Ich habe gerade die Schockattacke gemacht. Nee, die war im Buchstaben daneben, jetzt habe ich was anderes aktiviert. Wo ist noch mal mein Heilbutton, den ich aktivieren muss? Vielleicht wäre ich da mit Tastatur ein bisschen, mit Gamepad ein bisschen besser zurechtgekommen, weil das gibt's ja auch für Konsole dann. Aber wenn du ein Fan von dem Franchise bist und nicht unbedingt jetzt ein Spiel brauchst, das $400 Millionen gekostet hat in der Entwicklung, gerade sowas weiß ich umso mehr zu schätzen. Ich hatte Salvation damals ausgelassen, weil ich bin nie dazu gekommen, das zu spielen. Aber jetzt bin ich umso mehr interessierter, das mal nachzuholen, weil in dem Stil mag ich sowas ganz gerne. Und die können gerne andere
alte Franchises wieder. Was kommt nach Rambo? Terminator und Robocop?
Schwierig, ja. Müssen wir mal gucken, welches alles noch die weiteren Gastcharaktere bei Mortal Kombat
waren. Universal Soldier vielleicht.
Jean-Claude Van Damme, Universal Soldier kannst du machen. Das wäre zum Beispiel was. Was haben wir sonst noch für ikonische Rollen? Da gibt's bestimmt andere Franchises. Es müssen ja auch nicht nur 80er-Jahre-Dinger sein. Aber hier hat's tatsächlich mal ganz gut funktioniert. Und das kommt auf jeden Fall auch in meine Top-Liste des Jahres für mich.
Cool. 49,99 kostet das. Gibt es unter anderem für den PC, für die PlayStation 5 und für Xbox Series. Ich habe hier gerade mal für Fabian nachgeguckt. Steam Deck Kompatibilität ist nur spielbar.
Habe ich auch gesehen gerade schon.
Nicht zu 100% dafür optimiert, wahrscheinlich der Engine und der Grafikhungrigkeit.
Es gab viele Patches.
Sale einfach.
Ja, es gab zwischendurch in den Wochen immer wieder viele Patches. Ich habe mal einen Tag den Rechner angemacht und da lädt auch mal nochmal 39 Gig runter. Also da gab's irgendwie dann doch nochmal viel zum Updaten wohl. Aber es war jetzt nichts, wo mein Spiel groß abgestürzt ist oder so. Die Demo war ein paar Mal abgestürzt, aber das Spiel selber ging eigentlich.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das hat Spaß gemacht.
Darf ich euch noch eine kleine Hausaufgabe mitgeben? Ich hätte noch ein kleines Thema gehabt.
Nein,
das sparen wir aus jetzt. Das ist nämlich auch ein komplettes
Quatsch-Thema. Ja, komm, Moment mal. Ich mach's
Hausaufgabe, ihr holt euch das Spiel einfach, spielt das und dann besprechen wir das 90 Minuten lang im nächsten Game Talk. Das ist nämlich gerade ein Ding, wo ich absurderweise die ganze Zeit dran sitze. Das ist ein dummes kleines Switch-Spiel, aber das machen wir jetzt.
Das haben wir, das erzähl kurz zu.
Ich
habe hier Material kurz aufgemacht. Du bist tatsächlich nicht der Erste, der das hier mitbringt.
Ihr habt es schon besprochen?
Der gute Wirt hat es hier schon erzählt und gemeint, dass er halt direkt am Tropf hängt.
Ja, es ist leider wirklich schlimm, ne? Es kostet 2,99 gibt's für die Switch. Hat Wirt alles schon mal erzählt. Ist vor 2 Jahren in Japan erschienen. Kein Mensch hat's interessiert. Haben Streamer angefangen zu spielen. Dann ging es komplett durch die Decke. Und dann haben sie gedacht, ach, das hauen wir im Westen auch noch mal raus. Es ist auch sofort ersichtlich, was man hier macht. Man wirft eine von verschiedenen, es gibt 11 verschiedene Obstsorten.
Wie heißt es nochmal?
Ein Suika-Game.
Okay, für die Leute, die Podcast hören.
Zwei gleiche sich miteinander verbinden, dann werden die zur nächst größeren Sorte. Das klingt erstmal nachteilig. Tatsächlich verbrauchen die in der Regel aber weniger Platz als die zwei einzelnen. Und du musst versuchen, einfach möglichst lange zu spielen und einen guten Score zu erreichen, bevor dieses Glas gefüllt ist. And that's the game. Es gibt den einen Level, es gibt einen Musikloop, der ungefähr 30 Sekunden lang ist. Es gibt diese 11 Obstsorten. Aber es macht einfach echt viel Bock. Ich saß die ganze Zeit da und denk so, warum spielst du das? Ah, Runde ist vorbei, ja, okay, einmal mache ich noch. Ich hätte andere Sachen machen müssen. Ich hätte mal eine Steuererklärung machen können oder zur Arbeit gehen. Aber ich saß da mit diesem Spiel einfach und hab gedacht, nee, komm, machst du noch mal. Ich kann das wirklich für 3 €, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Es ist total simpel, ist nicht viel dran, nicht viel drin. Es gibt online Scoreboards und so. Ich habe bisher, weiß ich nicht, so 3.500 Punkte geschafft. Ich sehe aber in den Online-Listen, die Leute haben da aktuell 7.000 noch was gerade. Also spielt das mal, ich kann es echt empfehlen.
Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Wir können die Musik hier gerne weiter laufen lassen, während wir hier abmoderieren. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Wir tanzen wie die Mario-Charaktere bei Level Up.
Hier im Game Talk. Falls ihr die ganze Nummer unterstützen wollt, rbtv.link/GameTalk. Und schreibt gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu PlayStation Portal, zu Mario RPG, zu Suica Game und zu den ganzen anderen Kram, den wir hier besprochen haben. Fabian, es war schön, dass du da warst. Komm gerne mal häufiger vorbei.
Es war wunderschön. Es ging super schnell rum. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Gregor.
Dankeschön.
Und du groovst jetzt schön zur nächsten Game Talk Folge nächste Woche. Bis dahin.
Tschüss.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.